Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Anpfiff 15:30, der neue Fußball-Podcast. Worum es geht, könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. Um Fußball, die schönste Nebensache der Welt. Und deswegen fangen wir jetzt direkt damit an und sprechen über die kommende Europameisterschaft. Mit mir in der Hallo Fabian, guten
Servus,
Abend, mein
Tobi.
Freund.
Ja, moin aus Oldenburg.
Ja, fang doch mal an. Was haben wir uns für heute vorgenommen?
Wir haben uns überlegt, wir werden jetzt mit euch vorstellen, die Europameisterschaft, die einzelnen Teams werden wir ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, damit ihr einen guten Überblick habt und am Freitag dann auch vorm Fernseher sitzen könnt und mit eurem Expertenwissen ein bisschen prahlen könnt.
Ja, und vielleicht auch noch eine andere Info diesbezüglich. Es gibt ja 6 Gruppen. Wir haben die untereinander aufgeteilt. Jeder durfte sich 2 Gruppen aussuchen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass ich aus dem Bauch heraus 2 Gruppen mir ausgesucht habe, die wahnsinnig schwer zu bewerten waren, beziehungsweise da Informationen zu gewinnen, während Tobi ja im Italienurlaub Zeit zur Recherche hatte und Sören an der deutschen Copacabana in der Nähe von Oldenburg recherchiert hat, habe ich mir zwischen Arbeit und Schuften versucht, entsprechende Informationen zusammenzusammeln.
Ja, jetzt brauchst du jetzt natürlich nicht so darstellen, als hätten wir nur Urlaub gemacht. Ja, wir haben uns auch intensiv darauf vorbereitet. Aber wenn du schon so prahlst mit deiner schweren Arbeit, dann kannst du ja direkt mal loslegen. Ich glaube, du hast dich mit der Gruppe A auch intensiv beschäftigt, oder?
Ja, ich habe mich mit der Gruppe beschäftigt, in der Tobi Urlaub gemacht hat und schön Zeit hatte, sich da auch entsprechend schlau zu machen. Nee, aber mal hier zur Gruppe A. Italien, Schweiz, Türkei und Wales. Ich glaube, wenn ich jetzt euch beide frage, euer Favorit in der Gruppe, können wir klar sagen.
Also Italien in der Gruppe an. Auf jeden Fall der Favorit und für mich auch einer der möglichen Titelkandidaten dieses Jahr.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Italien auch auf jeden Fall ein Favorit auf den Titelgewinn.
Ja, also klar, in dieser Gruppe Italien klarer Favorit. Ich weiß, aber für mich persönlich ist Italien immer eine Mannschaft, die wahnsinnig schwer fällt, für mich zumindest, die attraktiv zu finden, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Was bei den Italienern auch auffällig ist, ist eine Mannschaft, die relativ wenig Legionäre hat, also wenig Spieler, die im Ausland ihr Geld verdienen, sondern hauptsächlich in der Serie A, was wirklich absolut gut ist. Ich habe mir dann die Mannschaft mal ein bisschen genauer angeschaut und jetzt die erste Frage an euch, was fällt euch spontan zum Abwehrzentrum ein? Weil ich gehe mal davon aus, altbewährt, die Italiener in einem 4-3-3-System spielen werden. Meines Erachtens werden die EM starten mit Bonucci und Chiellini als Innenverteidiger-Duo oder sieht es jemand von euch anders?
Bei Chiellini, also ich kann mir nicht vorstellen, dass beide in der Startformation stehen werden. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich Chiellini werden wird. Und mir hat dieses Jahr sehr gut gefallen, wer war es nochmal? Lorenzo, Di Lorenzo aus Neapel, der eventuell Chancen haben könnte, in die Startformation zu rutschen. Aber da lassen wir uns am besten mal überraschen. Also um die Abwehr mache ich mal bei den Italienern, da braucht man sich, glaube ich, die wenigsten Sorgen machen. Da sind sie eigentlich seit Jahren immer durchweg gut besetzt. Und ja, hinten mit Donnarumma ist, glaube ich, für die nächsten Jahre.
Ja, genau. Also du nimmst mir jetzt alles vorne weg, warum ich eigentlich davon ausgegangen bin oder ausgehe, dass wenn beide natürlich fit sind, auf der Höhe sind, Bonucci und Chiellini, ich glaube, dann weißt du halt einfach, was du da in der Innenverteidigung geliefert bekommst. Das ist, glaube ich, so meine Meinung. Und was aber dieses Jahr für mich, und das wäre jetzt die Frage an Sören auch, also meine Meinung zumindest ist, dass die Italiener, glaube ich, es erste Mal bei einem großen Turnier ein wirklich richtig starkes und vor allem auch attraktives Zentrum im Mittelfeld haben mit Verratti und Jorginho.
Ja, absolut. Die beiden sind ja auch wirklich erfahren. Und mit Nicolò Barella von Inter Mailand, glaube ich, ja auch noch ein zentraler Spieler in dem System, der jetzt italienischer Meister geworden ist. Also da hat Italien auf jeden Fall richtig viel Qualität im Mittelfeld.
Ja, und ich finde einfach auch das erste Mal irgendwie so ein zentrales Mittelfeld, wo man wirklich als Neutraler auch sagt, so, ja, bin ich gespannt, habe ich Lust drauf. Wobei bei Verratti muss man einschränken, dass er im Moment noch Knieprobleme hat und es könnte wohl mit der Vorrunde oder Vorrunde oder in der Vorrunde im Zweifel noch knapp werden. Und was dann dieses Jahr natürlich auch noch bei der EM ein wichtiger Faktor sein könnte. Sie haben halt jetzt tatsächlich vorne auch jemanden, der richtig knipst mit Immobile. Und von daher kann es in der Gruppe eigentlich nur der Top-Favorit Italien sein. Was aber dann eigentlich viel interessanter wird, wenn man jetzt mal die ganze Gruppe betrachtet, sind die Plätze 2, ja, vielleicht wahrscheinlich auch sogar Platz 3, der ja im Zweifel auch noch zum Weiterkommen reichen würde. Da wäre jetzt mal so vorab, bevor ich jetzt euch hier ein paar Details gebe, einfach mal die Frage an euch, wer ist eurer Meinung nach in der Gruppe die Nummer 2, die weitergeht?
Also für mich wären es, ich tendiere zu der Türkei, die eine wirklich sehr junge und auch erfahrene Mannschaft haben. Wobei man auch sagen muss, bei den Türken, die können jedes Spiel einen raushauen, aber können auch alle drei Spiele komplett vergeigen. Es wird eine Wundertüte, aber von den Spielern her, gerade hinten die Abwehr mit Demiral, der bei Inter Mailand, bei Juventus eine gute Saison gespielt hat und auch Senici, eine super Verteidigung hat und nach vorne hin mit dem erfahrenen Yilmaz und auch Çalhanoğlu. Ich schätze die Türkei auf Platz 2 ein und sogar die Waliser auf Platz 3.
Ja, da kann ich direkt widersprechen. Also ich würde eher sagen, dass die Schweizer als Zweiter durchgehen, weil die haben natürlich viele Bundesligaspieler im Kader, die natürlich auch international gespielt haben, mit Granit Xhaka, jemandem vom FC Arsenal. Also mein Tipp ist, die Schweiz geht als Zweites durch.
Also ich fällt fast sogar schon ein bisschen schwer, weil ich ehrlicherweise jetzt direkt am Anfang dachte ich eigentlich, dass ich so ein bisschen in der Gruppe so ja, ein bisschen überrasche mit meinem Tipp, wer als Zweiter durchgeht. Und bei mir ist es tatsächlich auch die Türkei. Was auffällig war bei der Türkei, wenn ich mir den Kader anschaue, da könnt ihr mich auch gern korrigieren, wenn ich falsch liege, aber die Türkei hat, glaube ich, das erste Mal einen Kader mit Spielern zusammen, die zum Teil auch bei Top-Vereinen im Ausland ihr Geld verdienen. Die spielen in der Premier League wie Söyüncü bei Leicester, Kabak bei Liverpool, mit Hakan Çalhanoğlu bei AC Mailand. Und so zieht sich das eigentlich durch den Kader durch. Und ich glaube, das tut der Türkei einfach ja, sehr, sehr gut, wenn da eben auch vor allem die Führungsachse auch international Erfahrung sammelt und auch in anderen Ligen, die qualitativ vielleicht über der Super League stehen, einfach da auch ihre Erfahrungen sammeln. Und deswegen ist bei mir eben auch die Türkei auf ja, Platz 2, bestätigt vielleicht auch noch, oder meine These bestätigt vielleicht auch noch durch die Ergebnisse in den letzten Monaten. Und ich habe jetzt einfach mir mal die Spiele aus 2021 angeschaut. Mit einem Sieg, mit einem klaren Sieg gegen Holland, 4-2, mit einem Sieg gegen Norwegen, 3-0. Und ja, im ganzen Jahr 2021 noch keine einzige Niederlage. Und jetzt eigentlich, warum ich glaube, dass es auch für den Turnierverlauf, für die Türken in der Gruppe eigentlich ganz gut laufen könnte, ist, der Auftakt findet gegen Italien statt. Vielleicht versuchen beide Mannschaften sich im Eröffnungsspiel am Freitag auch ein Stück weit ja noch nicht all in zu gehen. Meines Erachtens die Chance ist relativ groß, unabhängig von der Qualität der Italiener, dass die Türken mit einem guten Ergebnis in die EM starten können. Und dann sehe ich die auch meines Erachtens leicht vor den Schweizern, weil eben auch der Spielplan ein Stück weit für die Türken spricht. Und deswegen wäre jetzt auch, ich habe mir das dann im Zweifel auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut und jetzt würde ich euch mal fragen, im Direktvergleich Türkei. Schweiz, was meint ihr, wer liegt da vorne?
Bezüglich Statistiken oder jetzt einfach von den Spielern her? Statistik.
Statistik. Einfach nur Statistik. Stumpf Statistik in dem Fall. Türkei, Schweiz.
Ich glaube, ich würde jetzt sagen, so viele Spiele gab es noch gar nicht. Ich würde dann da doch eher auf die Schweiz tippen, dass die da die Nase vorne hat.
Da würde ich mich anschließen. Ja, würde ich mich anschließen. Ja.
Und tatsächlich ist genau das Gegenteil. Ich war selbst nämlich auch überrascht. Ich habe es mir mal angeschaut. Es gab 9 Spiele bisher gegeneinander. 5-2 Siege für die Türkei bei 2 Unentschieden und jetzt nämlich auch nochmal der Crew an der ganzen Sache. Es gab einmal sogar schon ein Spiel bei einer EM, das war 2008, was ebenfalls die Türken mit 2-1 gewinnen können. Ich weiß, es ist Statistik, bisschen stumpf. Für mich aber einfach vom Papier her und vom Gefühl her einfach die Türken da gegenüber der Schweiz ein bisschen die Nase vorne. Deswegen Türkei, die 2A, Schweiz, die 2B bei den Schweizern. Einfach nur, wenn wir den Kader kurz anschauen, viele bekannte oder ehemalige bekannte Gesichter auch aus der Bundesliga. Sherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Manuel Akanji, Sommer im Tor. Also klar, das ist ein Kader, der definitiv auch das Zeug hat, die Nummer 2 in der Gruppe oder als Zweiter aus der Gruppe zu gehen. Die Mannschaft kann mit Sicherheit auch an einem guten Tag den Italienern auch wehtun. Und ich, wie gesagt, falls jetzt jemand denkt, ich bin da komplett fernab von der Realität, mir ist bewusst, dass der Kader der Schweizer auch gut ist. Allerdings sehe ich einfach ein Stück weit aufgrund der Ergebnisse der Türkei im Jahr 2021 und von den Gegebenheiten in der Gruppe einfach die Türken leichter.
Ja, ich glaube, in der Gruppe wird dann auch letztendlich jeder Punkt hinterher vielleicht sogar entscheidend sein um Platz 2 oder 3. Vor allem, weil ja die 4 besten Dritten auch in jeder Gruppe, also von den jeweiligen Gruppen weiterkommen können. Da wird auf jeden Fall nicht auf Teufel komm raus immer auf Sieg gespielt werden, dass man da sich vielleicht auch mal mit dem Unentschieden zufrieden gibt.
Ja, es ist halt einfach auch grundsätzlich schwer gewesen. Ich habe mir die Gruppe angeschaut, beispielsweise bei den Italienern. Bei den Italienern ist man ja immer ein Stück weit, es ist der große Name, es ist der Kader, du kennst auch viele Spieler. Ich habe dann aber auch versucht, mal so die Spiele rückwirkend zu gehen. Die Italiener haben zum Beispiel im Jahr 2021 in den letzten 5-6 Spielen kein einziges Spiel gegen eine große Mannschaft absolviert. Das war Nordirland, Bulgarien und Litauen. Die Spiele wurden alle gewonnen und dann gab es jetzt, was ich zum Beispiel auch relativ wenig verstehen kann, eigentlich noch 2 Vorbereitungsspiele, bevor es ins Turnier geht, gegen San Marino mit 7-0 und Tschechien mit 4-0. Von der Qualität her hätte ich da wahrscheinlich schon versucht, nochmal einen Gegner zu bekommen, der ein bisschen höher einzustufen ist als San Marino und Tschechien. Deswegen, ich bin wirklich gespannt. Vom Kader her müssen es ganz klar die Italiener machen. Gruppe A für mich also klar Italien 1, die Türken auf der 2, die Schweizer auf der 3 und die Walisen, auf die ich jetzt ehrlicherweise gar nicht eingegangen bin, auf in dem Fall Rang 4. Wie weit es für die Italiener reichen wird, Italien ist Italien. Ich glaube, es gibt viele große Mannschaften oder große Fußballnationen, die dieses Jahr die Nase vorn haben werden aufgrund der Qualität und des Kaders. Von daher Italiener K.O.-Phase. Maximal Viertelfinale für mich.
Muss man ein bisschen gucken, wie sich der Spielplan dann rauskristallisiert. Das ist ja ein bisschen schwierig jetzt auch, wie hinterher die nächsten Spiele zustande kommen. Je nachdem ein bisschen, ich nenne es mal Losglück, vielleicht reicht es auch bis zum Halbfinale, aber wie du schon sagtest, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Und ja, ich denke auch Italien wird eine gute Rolle spielen.
Ja, also dann, du hattest einen Favoriten auf den EM-Sieg schon in deiner Gruppe, dann würde ich gleich mit der Gruppe B weitermachen. Die habe ich mir ja ausgesucht. Und da ist ja mit Belgien, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ein klarer Favorit mit dabei. Oder wie seht ihr das?
Ja, der ist fast ja schon Evergreen, die Belgier. Bei jedem Turnier entweder Geheimfavorit oder hoch gehandelt. Ich bin mal gespannt, was du jetzt über die Belgier auspackst. Ich würde dann gern abschließend über den Kader und den einen oder anderen vielleicht dann auch meinen Senf dazugeben.
Ja, also wie du schon gesagt hast, also Belgien war ja bei den vergangenen Turnieren auch immer als Favorit gehandelt worden und hat sich dann nicht so wirklich, das Ganze hat sich dann nicht so wirklich bewahrheitet. Der Weg nach oder zur Europameisterschaft war relativ entspannt. Mit einer Tordifferenz von plus 37 hatte Belgien nämlich die beste Tordifferenz aller Teams. Und die haben nämlich gleichzeitig dann auch den Rekord von Spanien eingestellt, die bei der Quali zur EM 2000 einen Rekord aufgestellt haben. Also das lässt schon darauf deuten, dass Belgien im Kader brutal viel Qualität hat. Sei es jetzt Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku. Also das ist schon unglaublich gut. Und Roberto Martinez wird oder hat in den letzten Spielen auf ein 3-4-3-System gesetzt. Zentraler Spieler war da ja auch Kevin De Bruyne. Da wird spannend sein, wie er, ob er überhaupt beim ersten Gruppenspiel gegen Russland dabei sein wird. Denn er hat sich ja im Champions-League-Finale an der Nasenhöhle, wenn ich richtig bin, richtig informiert bin, verletzt. Und da wird es spannend sein, ob er überhaupt dabei ist. Aber klar, De Bruyne ist ein ganz wichtiger Spieler. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das ist. Also Russland muss geschlagen werden. Und dann hast du eigentlich mit Dänemark und Finnland, die sind auch noch in der Gruppe, noch zwei Mannschaften. Ja, also du bist klarer Favorit in der Gruppe B. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu dem Kader sagt. Ich habe ja schon ein paar Namen aufgezählt. Wie ist da eure Einschätzung zu?
Also ich denke mal, der belgische Kader war ja die letzten Jahre eigentlich durchweg immer gut besetzt. Allerdings muss man jetzt mal wirklich langsam sagen, dass den Belgiern auch die Zeit davon rennt. Denn wenn man sich so die Abwehr mal anguckt, sind da schon die ein oder anderen Spieler, die schon gut über der Mitte-30er-Marke sind oder an der 30er-Marke kratzen. Und die Abwehr der Belgier halte ich jetzt für nicht ganz so stark nach vorne hin. Über die Qualität brauchen wir nicht reden. Aber wenn die Belgier wirklich weit kommen wollen und wirklich um den Titel mitspielen wollen, dann dafür reicht es auch dieses Jahr wieder nicht.
Also ich stimme dir da größtenteils zu. Über die Abwehr möchte ich eigentlich gar nicht viel verlieren. Ich glaube, die ist von der Klasse her nicht top besetzt im Vergleich zu den anderen Mitfavoriten in dem Turnier, wie beispielsweise England oder Frankreich. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Ich glaube einfach, bei den Belgiern ist vielleicht tatsächlich dieses Turnier ein verlorenes Jahr gewesen. Das hätte vielleicht letztes Jahr stattfinden müssen. Für mich ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler bis dato eigentlich Eden Hazard, der sucht seit geraumer Zeit eigentlich seine Form. Wie der eine oder andere in dem Team eben auch. Und für mich ist Belgien eine Mannschaft, die ich immer gern anschaue, in der Gruppe auch Favorit. Aber dieses Jahr oder bei dieser EM wird es definitiv nichts werden mit weit kommen, Halbfinale. Ich glaube eher sogar noch viel früher Schluss.
Ja, also ich glaube, dass die Gruppensieger werden, da sind wir uns einig, aber ob es dann wirklich relativ weit geht, da zweifle ich auch ein bisschen dran. Als Gruppenzweiter, also das ist mein Tipp, wer sich da in der Gruppe durchsetzt, sind die Dänen. Also die haben ja mit Kasper Hjulmand erst seit 2020 einen neuen Nationaltrainer. Und Hjulmand setzt mit Christian Eriksen auf ein 4-3-3-System. Und vorne hat man mit Yusuf Paulsen natürlich einen bekannten Spieler aus der Bundesliga. Und im Vergleich zu Russland und Finnland ist aus meiner Sicht, sind die Dänen klarer Favorit auf Platz 2.
Schließe ich mich an. Dänemark wird als Zweiter auf jeden Fall durchgehen. Ich finde das Mittelfeld von den Dänen auch richtig klasse besetzt. Defensiv mit Pierre-Emerick Højbjerg von Tottenham und Delaney aus Dortmund. Defensiv sehr stabil und nach vorne hin auch ein Spieler, den ich sehr gerne mir anschaue, ist Christian Eriksen, der die letzten Wochen bei Inter Mailand auch richtig gut performt hat. Also auf die Dänen können wir uns auf jeden Fall freuen. Hat man jetzt beim letzten Testspiel gegen die Deutschen auch gesehen, wo sie sich wirklich sehr gut verkauft haben. Also Platz 2 für die Dänen auf jeden Fall.
Ja, also ich meine, die Ergebnisse der Dänen in den letzten Länderspielen, die sprechen alle für die Dänen. Allerdings war die Qualität der Gegner auch nicht so hoch, ausgenommen das Spiel gegen uns, gegen Deutschland. Dänemark ist immer eine Mannschaft, die ja, eine Überraschung an einem guten Tag schaffen kann. Ich glaube, für die großen Mannschaften oder für die Favoriten in dem Turnier ist Dänemark alles, aber mit Sicherheit keine Gefahr. Von daher glaube ich, in der Gruppe werden die sich durchsetzen können. Aber wie gesagt, zu mehr wird es dann auch aus meinen Augen definitiv nicht reichen. Auch wenn der ein oder andere dabei ist, der ganz gut kicken kann.
Ja, dann sind wir da uns auch einig. Jetzt würde ich zu meinem Drittplatzierten kommen. Das ist aus meiner Sicht Russland. Und da würde ich euch erstmal eine Frage stellen. Welcher russische Nationalspieler feierte den Gewinn der russischen Meisterschaft in einem Superheldenkostüm? Da bin ich jetzt mal gespannt, wer die Antwort kennt.
Also ich probiere es jetzt einfach mal, weil Tobi wird jetzt an seinem Laptop suchen, ob er was finden kann, um zu
Du
beeindrucken.
wirst lachen, ich habe es nicht gegoogelt,
Aber
aber
ich
ich,
würde.
mir fällt nur, ich komme noch nicht mal auf den Namen. Der Spieler von Lok Moskau, glaube ich, ist da im zentralen im Mittelfeld. Ich komme nicht auf den Namen, ich hätte jetzt auf den getippt. Aber
Ja,
ist.
genau. Ich sag Maxim Mukin.
Ja, fast richtig. Also ist beides komplett falsch. Ich weiß, ich kann euch noch einen kurzen Tipp geben. Zenit St. Petersburg ist Stürmer. Und eine richtige Kante.
Dann kann es nur Zuba sein, oder wie man das nennt.
Richtig, Artem Dzyuba. Und dann habe ich noch eine Zusatzfrage. In welchem Kostüm feierte er denn den Gewinn der Meisterschaft?
Wusste gar nicht, dass man in
Ich
Russland
sehe
diesen
schon nicht.
Humor hat, auf jeden Fall.
Also ich
Batman?
nehme das mal, ich nehme das mal vor, also im Deadpool-Kostüm. Also das nur als Information, als kleine Aufmunterung. Ja, also kommen wir noch mal kurz zum System von den Russen. Ich glaube, da sind wir uns klar, sie sind deutlich besser besetzt als Finnland. Deshalb brauchen wir Finnland, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Also bei den Russen, wir haben gerade Artem Dzyuba schon angesprochen. Auch der absolute Zielspieler in einem 3-4-3-System und natürlich auch ein paar international erfahrene Spieler dabei. Jetzt Denis Cheryshev von Valencia, Alexander Golovin von Monaco oder auch Alexej Mranchuk, der ja sicherlich dem einen oder anderen bekannt sein dürfte, denn der spielt bei Atalanta Bergamo und Bergamo hat ja in den letzten Jahren wirklich tollen Fußball gespielt.
Sind aber auch, Entschuldigung, Sir, sind aber auch, glaube ich, die einzigen Legionäre in dem ganzen Kader. Alle anderen Spieler spielen in Russland, oder?
Richtig, ja, das stimmt, das stimmt. Und da wäre ich auch direkt bei den Torhütern. Die habe ich mir auch mal angeschaut. Also da ist Erfahrung pur gegen ja, junges Talent, sage ich jetzt mal. Anton Schunin von Dynamo Moskau wird wohl die Nummer 1 werden. Wobei, ich weiß nicht, der eine oder andere hat sicherlich auch die vergangene Champions League-Saison geschaut. Da hat nämlich, also aus meiner Sicht, Matvei Savonov mit 21 Jahren richtig groß aufgespielt. Und das ist so, ja, eigentlich eines der größeren Talente jetzt bei den Russen im Kader. Aber auch da wird die Erfahrung wahrscheinlich den Vorzug erhalten, wie im Prinzip auf jeder Position. Die Russen haben einfach wirklich Erfahrung. Und da wird spannend sein. Ich meine, den einzigen Vorteil, den Russland bei der EM haben wird, ist nämlich, dass sie ja auch in St. Petersburg spielen werden und da sind wohl rund 30.000 Zuschauer dabei. Also das ist ein absoluter Heimvorteil. Nur ich glaube, ob es überhaupt dafür reicht, in die K.O.-Runde einzuziehen, ist fragwürdig. Aber für mich klar, Gruppendritter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber.
Aber was denn mit Finnland? Warum kommen die so schlecht bei euch weg?
Ja, also kennt ihr einen bekannten Spieler aus Finnland? Also ich habe da eine Frage zu vorbereitet, diesmal
Ja.
nicht ganz so
Also der letzte
humorvoll.
Spieler, der mir einfällt,
Ich würde
ist,
jetzt gern
glaube ich,
vorab.
Jari Litmanen auf finnischer Seite gewesen. Und wo ich mich so ein bisschen so informiert habe, sind die Finnen, glaube ich, so mit Abstand das schwächste Team der diesjährigen Europameisterschaft.
Ich hätte auf Anhieb mit Sicherheit gewusst, weil in der Bundesliga haben wir auch den einen oder anderen, nämlich zum einen den Torwart von Bayer Leverkusen, Lukas Radetzky, dann für Union Berlin Poyampalo und in Augsburg Fredrik Jensen.
Ja, richtig, aber ihr habt einen ganz zentralen Spieler der Finnen vergessen. Und da würde ich euch direkt die Frage stellen.
Teemu Pukki.
Und du hast die Antwort schon geliefert, ohne die Frage zu kennen. Genau, Timo Pukki hat eine überragende Saison für Norwich City gespielt, hat sie auch mit in die Premier League geschossen. 26 Saisontore. Also auf ihn wird es natürlich auch ankommen. Aber ja, also mit ein bisschen viel Wohlwollen duellieren sie sich mit Russland um Platz 3. Aber als bester Dritter, glaube ich, wird keiner der beiden weiterkommen.
Ich muss fairerweise gerade sagen, ich versuche gerade hier oder ich bin in den letzten Spielen oder in den letzten Ergebnissen durchgehend die Finnen auch jedes Spiel eigentlich verloren gegen Estland, Schweden, Schweiz, ein Punkt gegen die Ukraine und Bosnien und das war's. Und dann geht es mit Niederlagen eigentlich weiter. Also vielleicht habt ihr doch recht.
Ja, also das ist so meine Einschätzung, um das nochmal zusammenzufassen. Also Belgien klar auf 1, dahinter Dänemark. Und dann, ja, würde ich schon sagen, Russland und auf Platz 4 die Finnen.
Wie weit geht's dann für die Belgier bei dir?
Oh, ja, Achtelfinale, glaube ich. Also mehr wird nicht drin sein, weil wir haben da ja auch gerade drüber gesprochen. Bei den Belgiern weiß man nie, was man bekommt. Und sie standen sich oft selbst im Weg. Deshalb glaube ich auch, dass es, du hast es ja auch ein bisschen angedeutet, dass dieses Jahr nicht viel zu holen sein wird.
Ja. Wie sieht's aus, Tobi? Soll ich Gruppe C machen oder willst
also,
du deine
ich
erste
ja so
Gruppe
viel von
jetzt
Favoriten
vorstellen?
gesprochen und so. Ich würde auch gerne mal einen Favoriten aus der Gruppe, was habe ich, die Gruppe E mal vortragen, damit ich auch mal ein bisschen was hier zu beitragen kann. Und ich würde gerne starten mit den Spaniern. Die Spanier haben dieses Jahr eine Mannschaft, meiner Meinung nach, die durchweg gut gemischt ist mit erfahrenen Spielern, die schon lange dabei sind, aber auch einer verdammt jungen, hungrigen Mannschaft mit vielen Klasse-Spielern, die diese Saison des Öfteren in der einen oder anderen Mannschaft schon sehr gut performt haben. Ich schmeiße nur mal einen Namen rein. Ferran Torres von Manchester City, einer der Lieblingsspieler von Pep Guardiola zum Beispiel. Also die Spanier habe ich persönlich dieses Jahr, auch wenn sie jetzt durch Corona ein bisschen gebeutelt sind und die Vorbereitung ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, gehören für mich mit zu den Favoriten auf jeden Fall. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht.
Also bei mir ist auf jeden Fall, was bei den Spaniern auf jeden Fall auch noch erwähnenswert ist, die Spanier sind die einzige Mannschaft im ganzen Turnier, die sich es erlaubt oder den Luxus erlaubt, den Kader nicht voll zu nominieren. Ich glaube, die hätten noch Platz für mindestens zwei Leute oder zwei Spieler in ihrem Kader gehabt. Und
Ja,
das
mir ist
sollte
es auch aufgefallen, aber die haben ja gleichzeitig, lassen sie ja noch quasi noch eine zweite Mannschaft im Hintergrund momentan mittrainieren. Man weiß ja momentan nicht, wie viele Corona-Fälle jetzt noch in den nächsten Tagen dazukommen werden. Leider hat es schon als erstes Sergio Busquets getroffen. Und dann gab es auch noch einen zweiten Fall, der ist heute bekannt geworden, von Lorente. Ja, muss man mal abwarten. Also es müssen ja letztendlich nur noch 13 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen und ein Torwart. Von daher haben die Spanier dann noch den einen oder anderen Spieler auf jeden Fall in der Hinterhand und die Spieler, die sie haben, mit denen werden sie auch immer noch eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Rasen schicken.
gut, also ich glaube, Spanien ist Spanien. Was bei den Spaniern sich eben auch ein bisschen so wie bei vielen anderen Nationen auch in den letzten ein, zwei Jahren verändert hat, dass Spanien mittlerweile auch viele Spieler hat, die ihr Geld oder ihre Brötchen außerhalb von Spanien verdienen, was dem spanischen Spiel nicht schlecht tut, glaube ich, weil Spanien in der glorreichen Zeit eigentlich geprägt war durch richtig schönen Fußball, also den hat ja jeder auch einfach richtig gern geschaut. Jetzt kommt noch ein bisschen die Premier League-Komponente mit rein. Und von daher ist ja Spanien ist Spanien und immer ein Favorit auf den Titel und mit Sicherheit eine der spannendsten Mannschaften. Allerdings, und jetzt kommt meine Einschränkung, die Mannschaft muss funktionieren. Und die Mannschaft muss meines Erachtens auch gut in das Turnier reinkommen, weil ich glaube auch, dass es bei dieser EM dieses Jahr Mannschaften gibt, die von der Qualität her sogar noch besser sind als die Spanier.
Ja, das mit Sicherheit. Da würde es jetzt auf jeden Fall auf die erfahrenen Spieler im Team ankommen. Ich denke da jetzt schon unter anderem hinten wäre Jordi Alba auf der linken Seite, der ja schon seit Jahren da gesetzt ist. Und im Mittelfeld dieses Jahr, Durch den Ausfall von Busquets wird wahrscheinlich Rodri in die Anfangsformation rutschen, der ja bei Manchester City diesen Part auch super ausgefüllt hat. Und davor werden wahrscheinlich Thiago und Koke noch auch viel Verantwortung übernehmen. Ja, und nach vorne hin haben wir dann wirklich die jungen Wilden, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und offensiv sind die Spanier auf jeden Fall auch sehr gut aufgestellt. Wir können die Aufstellung jetzt gerne mal so ein bisschen strukturiert durchgehen. Die erste Überraschung für viele ist mit Sicherheit die Torhüterposition, wo die Spanier ja drei Top-Leute haben mit David de Gea bei Manchester United und Kepa von Chelsea, der da zwar auch nur Nummer zwei ist, aber die Nummer eigentlich Nummer, was heißt eigentlich Nummer drei, aber Stammtorhüter wird dieses Jahr sein Unai Simon von Atletico Bilbao, der eine grundsolide, starke Saison gespielt hat und auf die vertraut auf jeden Fall der Coach der Spanier. Und bezüglich in der Abwehr haben wir dann schon die ersten Überraschungen. Da wird der junge Pau Torres spielen. Der hat dieses Jahr schon 33 Spiele in der Anfangsformation gemacht und für Villarreal. Ihm zur Seite steht der jetzt, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Laporte wird spielen, der ursprünglich auch für Frankreich hätte spielen können, aber da ist er nicht berücksichtigt worden von Didier Deschamps und ist dann umgeswitcht auf die spanische Nationalität, hatte da die Möglichkeit. Das wäre hinten die Verteidigung. Auf der rechten Seite wird Marco Llorente spielen, der auch eine Bombensaison hinter sich hat, sodass die Abwehr eigentlich der Spanier grundsolide dasteht und sich gerade in der Vorrunde gegen die kommenden Gegner eigentlich keine Sorgen machen muss. Und ja, die größte Überraschung in der Abwehr ist natürlich, dass Sergio Ramos nicht dabei ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr beide das einschätzt. Ramos ist, glaube ich, trotz seines Alters, allein durch seine Präsenz, tut jeder Mannschaft gut, auch wenn er nicht gespielt hätte von Anfang an, oder?
Ja, also für mich unverständlich, warum Ramos nicht nominiert wurde. Wobei, klar, Luis Enrique wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Aber Ramos bei einer Europameisterschaft nicht zu nominieren, also das sind die bekannten Luxusprobleme, würde ich mal sagen.
Wobei ich glaube, es hat ja auch damit was zu tun, dass er angeschlagen war, ist oder verletzt ist. War mit Sicherheit auch ein Grund. Ich meine, er hat jetzt auch ein Alter, irgendwann muss der Umbruch stattfinden. Die Frage ist, kannst du ihn im Moment qualitativ ersetzen? Im Normalfall würde ich nein sagen. Wenn er allerdings nicht fit ist, dann gibt es mit Sicherheit in dem Kader auch Leute, die ihn ersetzen können. Und von daher gehe ich mal davon aus, Tobi, du gehst auch. Die Spanier gehen mit einer Viererkette
Die
ins
Spanier
Turnier,
gehen
nehme
mit
ich
einer
an.
Viererkette ins Rennen, richtig, genau, ja.
Das heißt also, ihr typisches
Genau, und im
4-3-3
Mittelfeld,
sozusagen.
da wird Luis Enrique sich mit Sicherheit fürs erste Spiel was einfallen lassen. Da haben wir die eine oder andere Option, die er spielen lassen kann. Momentan deutet, wie gerade schon angedeutet, eigentlich alles darauf hin, dass wahrscheinlich Rodri spielen wird vor der Abwehr und dann quasi auf einer Höhe oder vielleicht in einer kleinen Raute noch Thiago und Koke. Ja, und nach vorne hin hätten wir dann auf der linken offensiven Seite Ferran Torres von Manchester City. Auf der rechten Seite ist noch nicht die Entscheidung hundertprozentig gefallen. Da wird aber wahrscheinlich Dani Olmo von RB Leipzig spielen, der auch eine super Saison gespielt hat. Und vorne im Sturm setzt Luis Enrique auf den Alvaro Morata von Juventus Turin. Ich denke, es ist keine so schlechte Aufstellung
Also
auch in der Offensive. Und dann hat er natürlich auf der Bank noch den einen oder anderen jungen Spieler. Ich denke da unter anderem an den 18-jährigen Pedri von Barcelona oder wen haben wir da noch? Fabian Ruiz von Neapel. Also auch aus dem zweiten Glied der Spanier sind jede Menge Spieler dabei, die offensiv noch für Nachschub sorgen können.
ja, ich glaube einfach auch jetzt bei den Spaniern wird es halt einfach auch so sein, dass es gibt Spieler in dem Kader, die mit Sicherheit jetzt entweder spielen die das Turnier ihres Lebens, und da denke ich speziell an Thiago, der durch den Ausfall von Busquets vielleicht die Rolle einnehmen kann, die er sich vielleicht auch immer gewünscht hat. Er wird die Verantwortung übernehmen. Trotz alledem glaube ich, wie gesagt, bei den Spaniern, ja, immer wahnsinnig attraktiv, aber eben auch von der Qualität her sehe ich die dieses Jahr nicht ganz vorne mit dabei.
Sören, für dich die Spanier mit zum Favoritenkreis oder eher erweiterter Kreis?
Ja, eher erweiterter Kreis. Also, dass sie Gruppe gewinnen, ist, glaube ich, klar. Aber ob es dann relativ weit gehen wird, also sehe ich persönlich nicht. Da gibt es andere Mannschaften, die dieses Jahr definitiv weiterkommen werden.
Gut, okay, dann kommen wir zu meiner persönlichen Nummer 2 in der Gruppe. Das wären die Polen, beziehungsweise ich tue mich da ein bisschen schwer. Zwischen Polen und Schweden schwanke ich noch so ein bisschen. Ich weiß ja nicht, so aus dem Bauch heraus jetzt wenn ihr die beiden Mannschaften nur von den Namen hört, auf wen würdet ihr da tippen als Gruppenzweiten?
Also klar, vom Namen her ist es natürlich so, wenn Lewandowski, du hast den Weltfußballer, dass es dann vielleicht tendenziell Bauchgefühl im ersten Moment Richtung Polen ausschlägt. Wenn man sich die Kader dann anschaut, gleicht sich das dann auch ziemlich aus. Und ich glaube einfach, es ist tatsächlich auch die Form letztendlich. Bei den Polen ist es für mich einfach von den Ergebnissen her, die sie einfach dieses Jahr auch geliefert haben, nicht gut. Deswegen würde ich tendenziell sogar, vielleicht sogar die Schweden, ein Stück weit vor den Polen sehen.
Ja, also ich würde da direkt mal eine andere Mannschaft nennen. Was ist denn mit den Slowaken, Tobi? Also die haben doch auch eine tolle Mannschaft. Wenn ich da sehe mit Marek Hamšík, Ondrej Duda, der bei Köln super gespielt hat, die in den letzten Spielen, mit Martin Dubravka, ein Premier League erfahrenen Torwart, Milan Skriniar, ein aus meiner Sicht besten Innenverteidiger der italienischen Liga. Also die Slowaken spielen doch auch um Platz 2 mit,
Jetzt
oder
hast du
nicht?
mir zwar mehr oder weniger hier alles durcheinander gebracht, aber ich kann jetzt gerne auch zuerst auf die Slowaken eingehen, ist gar kein Thema. Für mich sind die Slowaken eigentlich in der Gruppe fest auf Platz 4 eingeplant. Die haben für mich eine Mannschaft, die schon ziemlich in die Jahre gekommen ist. Sicherlich hast du gerade schon Skriniar genannt von Inter Mailand, der eine super Saison gespielt hat. Aber auch die Zeit von Marek Hamšík, die ist mittlerweile, auch wenn er in Göteborg immer noch der entscheidende Mann auf dem Platz ist, die Form von Neapel-Zeiten hat er schon lange nicht mehr. Klar drückt er bei dem einen oder anderen Spiel noch seinen Stempel auf, allerdings geht da die Zeit auch langsam dem Ende entgegen, sodass die Slowaken für mich eigentlich nur, ja, Spielball ist jetzt zu übertrieben gesagt, aber vielleicht werden sie einen Punkt holen in der Gruppe vielleicht gegen die Schweden oder gegen die Polen, aber mehr wird da nicht drin sein. Tut mir leid.
Ja, aber wenn, also ich sag mal, das erste Spiel wird sicherlich dann entscheidend sein, ob ich sage jetzt mal, deine Polen wirklich als Zweiter durchgehen. Mit dem Duell gegen die Slowaken direkt am Anfang wird ja schon darüber entscheiden, wie die Konstellation am Ende sein wird.
Ja, gebe ich dir recht, vollkommen. Pass auf, ich sag dir das mal folgendermaßen. Also, die Slowaken haben das Problem, dass viele Spieler noch in der heimischen Liga spielen und die ist maximal, ich will es nicht mit der Oberliga oder sonstiges vergleichen, allerdings sind die Spieler dort einfach körperlich nicht so weit wie die Spieler, die in den Top-Ligen spielen. Von der Physis her, von der Körperlichkeit her fehlt da einiges. Und das wird es jetzt bei der Europameisterschaft gerade in der Defensive auf jeden Fall schon bemerkbar machen.
Tobi, jetzt muss ich aber tatsächlich dem Sören in dem Punkt auf die Seite springen, weil das, was du gerade eben gesagt hast, dass es viele gibt, die in der slowakischen Liga spielen, in dem Fall stimmt nämlich eigentlich de facto fast gar nicht, weil die eigentlich, wenn ich es jetzt so auf ersten Blick, wenn ich es überfliege, der Kader zu 90% in irgendwelchen Ligen außerhalb der Slowakei sein Geld
Ja
verdient.
gut, dann habe ich die Ligen vielleicht noch ein bisschen mit über einen Kamm geschert. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber die Slowaken haben für mich einfach eine Mannschaft, mit der werden sie nicht großartig was reißen. Die werden versuchen, sehr, sehr kompakt zu stehen in der Defensive. Schnell versuchen, über Hamsik und dann nach vorne über Duda, den du schon angesprochen hattest, Sören, ihr Heil in der Offensive über Konter zu suchen, aber hauptsächlich wird da viel Laufarbeit in der Defensive gefragt sein, enges Räume zustellen und hoffen, dass man in dem einen oder anderen Spiel einen Punkt holt.
Na gut, im Zweifel sind es ja nur 3 Spiele.
Richtig, genau. Von daher komme ich jetzt gerne zu den schon von mir favorisierten Polen. Da ist erstaunlicherweise, die haben am Anfang des Jahres, haben sie trotz erfolgreicher Qualifikation, haben sie den Trainer rausgeschmissen. Und wisst ihr den Grund? Habt ihr eine Ahnung, warum der Trainer geflogen ist, trotz erfolgreicher Qualifikation?
Vielleicht, weil Lewandowski es so wollte?
Lewandowski, weiß ich nicht, ob er da vielleicht auch mit für verantwortlich war. Allerdings, der Grund war folgender. Okay.
Ich wollte noch vielleicht raten, weil die Ergebnisse einfach
sprechen. Einfach der Spielstil des vorherigen Trainers, der war einfach zu defensiv. Und das hat dem Verbandspräsidenten nicht gepasst. Und deswegen ist der Trainer trotz erfolgreicher Qualifikation entlassen worden. Jetzt wurde ein neuer Trainer installiert, der jetzt wieder deutlich offensiveren Fußball spielen lässt. Auch verrückt, oder?
Ja, wobei ich aber halt hier, glaube ich, auch sagen muss, ich glaube, die Polen, die haben manchmal auch das Problem, sich entsprechend gut einzuschätzen. Es ist einfach, also das ist natürlich nur meine Einschätzung, aber die Polen, die haben eine gute Truppe, aber für die Top-Nationen ist das halt von der Qualität her zu wenig. Und dann versuchst du dich als Polen regelmäßig eben auch mit diesen Nationen zu messen. Und ich habe jetzt nur mal hier nebenbei so die letzten Ergebnisse aufgemacht, und zwar gegen Italien verloren, gegen die Holländer verloren, gegen die Engländer verloren. Und dann gleichzeitig holst du gegen die Mannschaften, wo du normalerweise punkten musst, immer nur ein Unentschieden. Und dann ist es irgendwann letztendlich zu wenig. Und deswegen sage ich auch, der Favoritenstatus, den du den Polen zuschiebst gegenüber den Schweden, weiß ich nicht, ob der hundertprozentig gerecht
ist. Okay, da werden wir ja dann in ein paar Tagen nach den ersten Spielen sehen, wo die Tendenz hingeht. Bezüglich der Aufstellung der Polen ist die erste Position auf der Torwartposition, die ist noch nicht hundertprozentig entschieden. Da entscheidet sich der Kampf noch zwischen Lukas Fabianski und Szczęsny aus Turin, der ja wirklich keine gute Saison dort gehabt hat. Trainer tendiert Richtung Fabianski, Fans wollen mehr Szczęsny. Wird spannend sein, für wen der Trainer sich da entscheidet. Und bezüglich der Verteidigung wird Kamil Glik ganz wichtige Person sein in der Verteidigung, die für die Grundordnung in der Verteidigung zuständig ist. Und gleichzeitig im Mittelfeld haben wir dann noch Krychowiak, der das gleiche von Lokomotive von Lok Moskau, der dort auch für die Grundordnung im Mittelfeld zuständig ist. Und dann kommen wir zur eigentlich guten Offensive der Polen. Über Robert Lewandowski brauchen wir, glaube ich, nicht viel Worte verlieren. Der hat wieder eine super Saison bei Bayern gespielt. Ihm zur Seite werden aber dieses Jahr wahrscheinlich, also ausfallen werden dieses Jahr, wer war es nochmal? Arkus Milik wird ausfallen, der ist leider verletzt. An seiner Seite wird Piotr Zielinski von SSC Neapel spielen, der eine gute Saison in Neapel gespielt hat. Wenn der richtig zündet, haben die Polen nach vorne hin auf jeden Fall eine gute Offensive und wird auf jeden Fall für das ein oder andere Tor gut sein. Ich weiß ja nicht, wie ihr so noch, wenn ihr noch so ins Rennen, wenn ihr so ein Augenmerk drauf geworfen habt bei den Polen, wer euch da noch so einfällt.
Also ich versuche die ganze Zeit schon immer den Fokus von den Polen ein bisschen zu den Schweden rüber zu schieben, und ihr beiden bleibt immer bei den Polen und versucht da immer Favoritenrolle aus irgendwelchen Gründen daraus zu sehen. Also nochmal, alles richtig, was du sagst, Tobi, wirklich definitiv. Aber geht mal, oder speziell von dir würde ich mir jetzt wünschen, die Schweden noch einmal von der Aufstellung her ein bisschen mehr zu analysieren, weil meines Erachtens nochmal, also ihr könnt mir gerne jetzt auch eine auf den Deckel geben, aber die Schweden vom Kader her und auch von den Einzelspielern her nicht schlechter sind als die Polen. Und irgendwie hört sich das so an, als würdet ihr die Polen da komplett einmal an den Schweden vorbeihieven.
Das will ich gar nicht machen, dass ich an denen vorbeihieven will. Es ist einfach nur vom Gefühl her, würde ich Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, dass die Polen das bessere Ende für sich haben werden. Und es wird spannend zwischen Platz 2 und 3 werden. Aber dann kommen wir jetzt gerne zu den Schweden.
Also, ich,
Ne? Aber für
na
dich schon mal die
endlich.
schlechteste Nachricht natürlich. Ich
Jetzt.
weiß, bist ein großer Fan von ihm. Zlatan ist leider nicht dabei. So traurig es leider ist, hatte ja sein Comeback bekannt gegeben. Fällt jetzt leider wegen Verletzung aus. Wäre auf jeden Fall nochmal eine Attraktion für die Europameisterschaft gewesen.
Ja, bitter, bitter für ihn, bitter für Schweden, bitter für die EM, bitter für alle, bitter für jede Pressekonferenz, die er wahrscheinlich besucht hätte. Ich würde jetzt gerne einfach mal von euch beiden hören, was aus dem schwedischen Kader rauszuholen ist, und dann würde ich meinen Quervergleich zu den Polen
Die Schweden werden
ziehen.
auf jeden Fall, wie eigentlich schon die letzten Jahre, auf einem sehr strukturierten 4-4-2 aufbauen. Die Mannschaft ist gut eingespielt, gerade die Verteidigung. Olsson im Tor ist ein ganz sicherer Rückhalt, trotz Nummer 2 im eigentlichen Verein, wo er spielt. Vor ihm wird Martin Lindelöf von Manchester United verteidigen. Und wahrscheinlich Augustinsson auf der linken Seite, der müsstet ihr ja kennen aus Bremen. Und dann hätten wir noch Johansson und Lustig. Lustig, der mittlerweile auch schon 34 Jahre ist, wird auf der rechten Seite wahrscheinlich sein letztes Turnier spielen, aber auch ein ganz solider, sicherer Rückhalt auf der Seite. Da wird wenig anbrennen auf der Seite. Und dann kommen wir zum Mittelfeld. Ein ehemaliger Hamburger zieht da die Strippen, auch schon ein bisschen älter, Alvin Ekdal. Der ist dafür mehr oder weniger für die Grundordnung im Mittelfeld zuständig. Und ja, dann haben wir auf der linken Seite Forsberg von Leipzig, auf den in der Offensive natürlich sehr viel drauf ankommen wird. Hat dieses Jahr, glaube ich, in Leipzig auch schon das eine oder andere super Spiel abgeliefert. Kann auf jeden Fall ein Keyplayer werden. Und vorne hin haben wir auch noch einen ehemaligen Hamburger, Markus Berg. Auch schon in die Jahre gekommen, aber der wird vorne auf jeden Fall gesetzt sein und um ihn herum wird wahrscheinlich Isak spielen, der auch eine super Saison in Spanien gespielt hat. Ich glaube, 16 oder 17 Tore hat er gemacht. Und als Ersatz wäre vorne noch, Trainer hat die letzten Spiele immer ein bisschen getestet zwischen Isak und Robin Kaisson aus Mainz. Da wird man sehen, wer da den Vorzug erhält, aber nach vorne hin haben die Schweden auf jeden Fall den einen oder anderen guten Offensivspieler mit an Bord. Weiß ja nicht, wie eure Tendenz da ist.
Ja, du hast ja schon ein paar Namen aufgezählt. Also das ist klar, auch Qualität vorhanden. Was hältst du von Dejan Kulusevski? Auch eine Option auf jeden Fall für die erste Elf,
Wäre eine
oder?
Option
Von Juventus
gewesen, wenn
Turin.
er nicht an Corona erkrankt wäre. Der ist aus dem Trainingslager wieder abgereist. Der wird den Schweden wohl gar nicht zur Verfügung stehen.
Ja, weil wird ja im Moment auch so als Zlatan-Nachfolger gehandelt. Also das ist natürlich dann auf jeden Fall ein Spieler, der
Ja,
fehlen wird in
definitiv. Der
Schweden.
hat diese Saison in Juventus, in Turin auf jeden Fall super Spiele abgeliefert und technisch von der Schnelligkeit her nach vorne hin auf jeden Fall ein Verlust für die schwedische Mannschaft. Fabi, möchtest du den Querverweis jetzt zu den Polen ziehen?
Ja, also erstmal alles richtig, grundsätzlich. Ich glaube einfach, wenn man jetzt im Nachhinein unser Gespräch über die Polen und auch jetzt über die Schweden hört, wird man wahrscheinlich auch denken, das ist tatsächlich so, dass sich das relativ stark neutralisiert, weil ich glaube, letztendlich in der Abwehr als auch im Mittelfeld ist von der Qualität her der Unterschied nicht wirklich so groß. Entscheiden wird es dann alles, was sozusagen nach Offensiv oder in die Offensive geht. Wenn es denn so ist, dann muss hier der Unterschied bei den beiden Mannschaften Robert Lewandowski sein, weil die Qualität einfach unbestritten ist. Was ich damit aber nur die ganze Zeit vorher eigentlich auch schon sagen wollte, ist, qualitativ sehe ich die Schweden eigentlich mindestens genauso gut besetzt wie die Polen. Der einzige Unterschied könnte ja eigentlich Lewandowski sein. Trotzdem wird es am Ende dann letztendlich die Form entscheiden und ich würde einfach mal hier die erste, vielleicht Ja, wenn es überhaupt eine Überraschung ist, eigentlich eine Überraschung von mir tippen, Spanien als eins und die Schweden gehen als zweiter durch und die Polen in dem Sinne müssen hoffen, dass sie als dritter vielleicht durchkommen
Das
können.
wäre auch meine Überlegung,
Wäre mein
also
Tipp.
mein Grundgedanke gewesen. Spanien geht als eins durch und Platz 2 und 3 wird zwischen Schweden und Polen entschieden und der Dritte könnte in dieser Gruppe eventuell sogar dann schon als bester Gruppendritter dann vielleicht sogar noch eine Runde weiterkommen. Sören, wie sieht es bei dir aus? Tendenz?
Ja, ich bleib bei meinen Slowaken auf Platz 2. Erster Spanien, zweiter Slowakei, dritter, vielleicht als einer der besten Gruppendritten wird Schweden dann noch weiterkommen. Und ich schätze die Polen oder würde die Polen auf Platz 4
Auch
einschätzen.
sehr interessant. Okay, gut, dann wäre die Gruppe E somit auch abgehandelt. Fabi, bist du wieder dran, glaube ich?
Ja, ich habe die nächste Hammergruppe oder Todesgruppe, wie man wahrscheinlich so sagt. Und das sage ich jetzt nicht voller Ironie, sondern ich glaube, weil es tatsächlich so ist. Und zwar Niederlande, Nordmazedonien, Österreich und Ukraine. Was ich damit meine, dass es wirklich eine Hammergruppe ist, weil ich glaube, dass die Gruppe wie kaum eine andere Gruppe so ausgeglichen ist. Und ja, natürlich, wenn man die Gruppe sich anschaut, auf den ersten Blick sind die Holländer oder die Niederländer der Top-Favorit, weil es der Name mit sich bringt, die Historie. Aber ich habe mir dann auch mal den Top-Favoriten in der Gruppe auch mal genauer angeschaut. Und jetzt wäre mal die erste Frage an euch, mal aus dem Bauch heraus, wer steht bei den Holländern zum Beispiel im Tor?
Ja, Edwin van der Sar ist es, glaube ich, schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Ich hätte jetzt drauf getippt auf, ja, Koen Casteels. Okay.
Bist vollkommen falsch.
Ja, ich.
Sören, ja.
Tim Kohl von Norwich City.
Absolut. 33 Jahre, kein Jungspund. War für mich auch überraschend. Ich habe, wie gesagt, mir die Holländer dann erstmal genauer angeschaut und war dann letztendlich, je tiefer ich in den Kader reingegangen bin, desto mehr war es eigentlich auch für mich so, der Eindruck ist entstanden. Die Mannschaft, die geht automatisch immer mit einem großen Namen ins Turnier, aber der Kader, der ist auch dieses Jahr nicht gut genug, um den Titel mitzuspielen, um es schon mal vorwegzunehmen. Der Kader ist für mich trotzdem gut genug, um in der Gruppe als Erster sehr wahrscheinlich durchzugehen, weil einfach von der individuellen Qualität immer noch gegenüber den anderen Mannschaften zwei, drei Spieler einfach in dem Kader sind wie Delikt, der allerdings aber noch leicht angeschlagen ist, oder Free von Inter, die mit Sicherheit ein richtig starkes Zentrum in der Abwehr bilden. Man hat Spieler wie Wijnaldum und De Jong im Mittelfeld und nach vorne auch Spieler wie Depay und Weghorst. Sollte in der Regel wirklich in der Gruppe ohne jegliche Zweifel für Platz 1 reichen, aber für mehr sehe ich die Holländer dieses Jahr bei der EM nicht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Vielleicht kurze
Nur
Einschätzung.
noch eine kurze Frage bezüglich des Sturmzentrums. Meinst du Wout Weghorst? Also für mich auf jeden Fall wäre er gesetzt, aber ich glaube gehört zu haben, dass der Trainer doch lieber wieder auf Luc de Jong setzen würde oder will. Ist da deine Einschätzung?
Also ich glaube, er hat im Moment, er wird vorne auf jeden Fall die Option irgendwann ziehen müssen mit Weghorst, definitiv, und mit Memphis Depay. Teilweise haben die Holländer ein ziemlich interessantes System. In der Regel würde ich jetzt mal behaupten, die gehen mit einem 5-3-2 in die EM. Das waren zumindest die ja, taktischen Aufstellungen in den letzten beiden Vorbereitungsspielen. Es könnte dann wiederum aber auch ein 4-3-3 werden. Ich glaube, abhängig vom Gegner. Aber für mich die Holländer, ja, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto weniger Favorit sind sie für mich letztendlich auch geworden. Warum ich jetzt anfangs eigentlich auch davon gesprochen habe, dass es eine absolute Hammergruppe ist. Alles, was dann dahinter kommt, und jetzt für mich einfach mal oder die Frage an euch, wer geht denn bei euch als Zweiter in der Gruppe durch?
Ja, kann eigentlich nur Österreich sein, oder?
vom Anfang her, vom Namen her würde ich auch auf jeden Fall die Österreicher tippen. Wobei, also ich habe mich ja nicht groß mit der Gruppe beschäftigt, aber man liest und hört ja auch einiges, soll die Ukraine eine ziemlich junge, hoffnungsvolle Mannschaft ins Rennen schicken, die wohl auch das ein oder andere Top-Talent mit an Bord hat. Und die könnten wohl auch für die ein oder andere Überraschung sorgen. Also wird es wahrscheinlich ein Kampf zwischen der Ukraine und den Österreichern um Platz 2 werden.
Ganz genau. Mein Tipp hier für alle, die zuhören und vielleicht auf ein heißes Pferd setzen wollen, das ist die graue Maus der Gruppe, die Ukrainer. Spielen in dem ja, 4-1-4-1 sehr wahrscheinlich oder in dem 3-4-3, wenn es ein bisschen offensiver ausgerichtet sein soll. Die Ukrainer auch tatsächlich dieses Jahr noch ungeschlagen, unter anderem auch ein Unentschieden gegen die Franzosen geholt in der WM-Quali. Star der Mannschaft. Wer hat spontan auf der Zunge?
Jamolenko?
Ich würde, ja, Man City,
Man City.
dieser schmale, blonde Zinchenko.
Richtig, könnte aber auch der Trainer sein, nämlich.
Schewtschenko, macht er als Spielertrainer mit oder steht er nur an der Seitenlinie?
Der steht nur an der Seitenlinie. Nee, tatsächlich. Aber es ist erstaunlich, auch Ukraine, eine Mannschaft, die zu ja, Großteil eigentlich aus Spielern besteht, die wirklich in der Heimat spielen. Dynamo Kiew oder Schachtyor Donetsk, klar, die zwei großen Vereine. Der Superstar schlechthin, Zinchenko, der eben bei City auch wirklich regelmäßig spielt, also da auch eine tragende Rolle. Und von daher ist für mich die Ukraine geht als Zweiter durch, um die Gruppe dann auch schnell zu Ende zu bringen. Ich glaube, da gibt es auch nicht so viel zu besprechen, aber für mich sind dann auf Platz 3 die Österreicher. Klar, für uns Deutsche, viele Bekannte aus der Bundesliga, Alaba, Sabitzer, richtiger Knipser mit, oder haben wir ja beim letzten Podcast auch drüber uns schon mal unterhalten, Kalajdzic, der weiß, wo die Kiste steht. Spieler wie Schlager, die mit Sicherheit auch noch eine gute Figur abgeben im Zentrum. Die Österreicher haben definitiv eine gute Mannschaft, eine qualitativ gute Mannschaft, aber zu mehr als Platz 3 für mich, maximal Platz 2 ist nicht drin. Und bei den Nordmazedoniern ist es so, vielleicht der ein oder andere hat es noch im Kopf, der Sieg gegen Deutschland in der WM-Quali, es war eine absolute Ausnahme. Bekanntester Spieler Goran Pandev mit 37 hat trotzdem noch knapp 30 Spiele in der Serie A hinbekommen. Die Hälfte davon war allerdings als Einwechselspieler, so fair muss man auch sein. Was das Schöne an Nordmazedonien war tatsächlich, ich habe versucht, mal mir irgendwie rauszufinden, was für ein System die spielen. Das ist einfach undefinierbar, weil es einfach jedes Spiel anders war. Also es war wirklich eine Viererkette, eine Dreierkette, eine Fünferkette. Wenn ich jetzt tippen müsste, wird es wahrscheinlich eine Fünferkette. Es war aber einfach schier unmöglich, rauszufinden oder zu sagen, das ist das bevorzugte System, was die letztendlich spielen. Und deswegen sind die Nordmazedonier für mich dann nicht die Überraschung, die vielleicht der ein oder andere sich jetzt auf Anhieb gedacht hat. Nee, für mich ist die Ukraine als Zweiter, die Österreicher als Dritter und die Nordmazedonier scheiden aus.
Würde ich auch so in der Reihenfolge komplett mitgehen.
Das war, ja, das war die Hammergruppe. Hammergruppe C.
Dann wird es Zeit, dass wir wieder über einen richtigen Favoriten sprechen, oder?
Ich bitte darum. Ich bitte
Dann würde
darum.
ich sagen, sprechen wir über die Gruppe D und über England. Denn die Three Lions haben sich ja wirklich mühelos für die Europameisterschaft qualifiziert und haben nur die Tschechen in der Gruppe, mit den Tschechen ein paar Mühen gehabt. Aber sonst ja, ist England der Geheimfavorit wahrscheinlich nicht mehr, aber der klare Favorit auf einen Halbfinaleinzug aus meiner Sicht. Qualität pur, auch wenn jetzt Trent Alexander-Arnold ja verletzt ausfällt, ist er immer noch mit Kieran Trippier oder Kyle Walker auf der Rechtsverteidigerposition ja, genügend Qualität vorhanden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie weit wird England kommen, um das vorweg schon mal zu besprechen.
Also Tendenz Richtung Halbfinale gehe ich auch vollkommen mit. Super junge Mannschaft, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden.
Für mich die Mannschaft, die entweder den ganz großen Wurf schafft oder eben nicht. Da sind Spieler drin, Jude Bellingham, Mason Mount. Wir könnten eigentlich jeden Einzelnen durchgehen. Das ist eine Mannschaft, die hat brutal viel Qualität. Wenn die Mannschaft einmal ins Laufen kommt, die Möglichkeit auch noch von der Bank frischen Wind reinzubringen, das ist die Mannschaft, die wirklich tatsächlich entweder sich in den rausspielt oder ein Momentum letztendlich auch spielen kann. Und von daher ist für mich absolut England einer der Top-Favoriten schlechthin.
Ja, aber es ist wahrscheinlich auch so mit das ein ähnliches Problem wie Belgien. Ja, die rufen, wenn sie ihr Potenzial abrufen, das kann man England oder eben dann auch Belgien kaum schlagen. Aber sie stehen sich oft selbst im Weg. Also da wird es wirklich spannend sein. In der Gruppe mit Kroatien, Schottland sollte das ja eigentlich mühelos sein, dass man Gruppensieger wird. Die Tschechen hat man noch in der Gruppe, also Platz 1 ist da definitiv möglich oder auch ist Pflicht aus meiner Sicht. Wenn man das System anschaut, was Gareth Southgate spielen lässt, ist ein 4-3-3 mit als Zielspieler klar Harry Kane vorne und dann hast du, Fabi hat es ja angesprochen, einfach wirklich die Qual der Wahl, gerade auf den Außenpositionen mit Marcus Rashford, Jadon Sancho und du hast in der Zentrale mit Jordan Henderson, Jude Bellingham hast du auch angesprochen oder eben auch Jack Grealish. Also Mason das ist Mount, Mason Mount wirklich, von Chelsea, wirklich Qualität.
Der oder? Auch eine super Saison bei Chelsea gespielt hat, noch im Champions-League-Finale.
Ja, absolut. Und da wird es wirklich spannend sein, für wen sich Southgate dann entscheiden wird für die eine erste Elf. Spannend aus meiner Sicht ist nur die Torwartposition so wirklich. Festgelegt hat sich der Trainer nämlich da noch nicht, ob er Jordan Pickford oder Sam Johnston spielen wird. Mein Favorit ist ja eben Sam Johnston. Der ist zwar mit West Brom abgestiegen, hat aber da wirklich eine klasse Saison gespielt und Pickford hat den Stammplatz ja an Robin Olsen verloren. Man kennt ja das Problem mit den Torhütern in England. Da wird es auf jeden Fall spannend sein, aber ja, ich glaube, wenn man das so alles betrachtet, ist England als Gruppen Sieger oder sollte definitiv Gruppensieger sein? Oder wie schätzt ihr das
England an? Als Gruppenerster gehe ich auf jeden Fall auch voll mit. Interessant wird dann, glaube ich, in der Gruppe. Ja, wobei der Platz 2 sollte, glaube ich, auch eigentlich auch schon fest reserviert sein, oder?
Ja. Also wie gesagt, nochmal, ich glaube, die Engländer sind so ein bisschen vergleichbar auch mit Borussia Dortmund. Wenn die sich einmal in den Rausch spielen, dann ist alles möglich. Du kannst jeden schlagen. Ich habe es eben auch gesagt, die Breite im Kader, du hast die Möglichkeiten. Platz 2 müssen die Kroaten machen, weil einfach Schottland und Tschechien von der Qualität her einfach auch nochmal eine ganze Stufe unter den beiden Mannschaften stehen. Und ich glaube, wie gesagt, wer dann Platz 3 macht, wird man sehen.
Ja, dann kommen wir direkt zu meinem Zweitplatzierten. Also da werde ich euch wahrscheinlich ein bisschen überraschen. Es sind nicht die Kroaten, es ist nicht der Vize-Weltmeister, sondern Schottland. Und das nicht nur, dass sie den Heimvorteil haben, die spielen ja auch in Glasgow, sondern erstmals seit der WM 98 sind die Schotten wieder bei einem großen Turnier dabei. Und mittlerweile haben auch die Schotten richtig viel Qualität, sei es jetzt Kieran Tierney oder Andrew Robertson, der bei Liverpool spielt. Also das ist so mein Tipp auf Platz 2. Da werdet ihr sicherlich Argumente dagegen finden, oder? Wie sehe ich das?
Gerade nebenher die Mannschaftsaufstellung über den Kader der Schotten. Also der ein oder andere fällt da schon auf. Scott McTominay von Manchester United ist da, glaube ich, diese Saison auch oder auch schon letzte Saison auch schon Stammspieler gewesen. Der sagt mir was. Und im Großen und Ganzen habe ich da eigentlich doch Andrew Robertson natürlich, klar. Aber ansonsten, nee, bin ich eigentlich raus bei den Schotten.
Ja, ich glaube halt am Ende des Tages ist es auch bei so einem Turnier entscheidend, was du an internationaler Erfahrung oder überhaupt an Erfahrung mitbringst. Und da sind die Kroaten einfach im Mittelfeld und vor allem auch im Angriff so gut besetzt, dass er die Schotten meines Erachtens nicht mithalten können. Trotzdem würde ich mich natürlich für jede Überraschung würde ich mich natürlich freuen. Aber die Illusion muss ich dir, glaube ich, nehmen, dass die Schotten da die große Überraschung schaffen, weil ich glaube, die Kroaten einfach zu viel Qualität und Erfahrung gegenüber den Schotten und wenn es überhaupt in Frage kommt, den Tschechen auch haben.
Ja, also so gesehen kann ich euch da ja auch nur recht geben. Ich habe nur eben diesen leichten Heimvorteil im Kopf, dass die Schotten da über sich hinauswachsen können. Aber klar, Kroatien, wenn man das die beiden Mannschaften gegeneinander betrachtet, ist Kroatien natürlich wesentlich besser aufgestellt. Vize-Weltmeister zwar ohne Mario Mandzukic, Daniel Subasic und Vedran Djoluka, aber natürlich noch zahlreiche Spieler, die 2018 in Russland überrascht haben, sei es jetzt Luka Modric als zentraler Spieler. Vorne hat man die Qual der Wahl mit Andrej Kramaric oder eben Ante Rebic. Also da ist natürlich wirklich viel Qualität vorhanden. Die Kroaten werden in einem 4-2-3-1 spielen. Und Mateo Kovacic kommt dann natürlich mit ins Spiel vom FC Chelsea. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und wie schätzt ihr das ein? Wird es mehr als ein Achtelfinale für Kroatien?
Also erstmal sehe ich, wenn ich auf den Spielplan schaue, man stellt sich mal vor, was da los ist. Am Freitagabend, 18. Juni, England gegen Schottland. Halleluja, da ist die Hölle los. Nur mal so als Zwischeninfo. Wie weit die Kroaten kommen, war die Frage.
Richtig, ja.
Nicht weit, weil es einfach in diesem Turnier viele große Nationen einfach gibt, die wieder eine qualitativ richtig gute Mannschaft haben. Es sind die Engländer, es sind die Spanier, alle, die wir gleich auch nochmal besprechen. Und die Kroaten haben meines Erachtens dieses Jahr nichts unter den letzten vier beziehungsweise acht vielleicht, aber unter den letzten vier auf keinen Fall.
Also ich denke, Achtelfinale, je nachdem, wen die Kroaten dann halt erwischen, könnte es eventuell fürs Viertelfinale reichen, aber darüber hinaus wird es nichts. Du hast es schon angesprochen, das Mittelfeld ist wirklich richtig klasse. Noch Modric, aber wahrscheinlich auch der letzte große Turnier spielen wird. Dann hast du noch gerade vergessen, Brozovic von Inter Mailand, der da diese Saison eine tragende Rolle bei Inter gespielt hat. Ja, und Perisic, Kramaric, Rebic, die kennen wir auch noch alle aus der Bundesliga und so. Also maximales Viertelfinale.
Ja, und ich glaube, Platz 4, da brauchen wir uns, sind wir uns alle einig, das werden die Tschechen sein. Die haben mit Tomáš Souček einen der wenigen Spieler, die über internationale Erfahrung verfügen bei West Ham United. Aber ich glaube, da können wir es kurz machen. Tschechien kann im Prinzip nur überraschen bei dem Turnier. Aber mehr als Platz 4 wird es nicht.
Also ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Zeit lang, Sören. Ehrlicherweise muss ich sagen, bin ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, du kommst jetzt mit den Tschechen ein bisschen als, also schon viel früher, als wir über die Gruppe gesprochen haben, als irgendwie Geheimtipp, weil ich glaube, der ein oder andere in der Truppe ist ehrlicherweise qualitativ gar nicht so schlecht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich die Tschechen noch vor den Schotten sogar in der Gruppe sehe.
Ja, wir haben natürlich einige interessante Spieler und die auch wirklich international ihre Leistungen schon abgerufen haben. Nur
ja,
ich glaube, dass.
Bundesliga, oder?
Ja, klar. Patrick Schick von Bayer Leverkusen.
Darida von Hertha BSC.
Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube schon, dass die anderen drei Mannschaften der erste Spieltag ist das ja bei der EM, glaube ich, generell so, ist im Prinzip schon mitentscheidend, in welche Richtung es geht. Tschechien spielt gegen Schottland. So, und wer da gewinnt, hat den dritten Platz aus meiner Sicht dann schon sicher. So, und die Tschechen müssen dann eben in Glasgow spielen, haben den keinen Heimvorteil und deshalb sehe ich schon, dass die Schotten sich als Drittplatzierten durchsetzen.
Wie gesagt, ich lasse mich gerne überraschen. Ich glaube tatsächlich, dass es eine Gruppe ist, wo man sich auch wirklich ganz gut anschauen kann. Es ist jetzt keine Gruppe, wo ich jetzt sagen würde, die ist qualitativ wenig interessant und die Spiele könnten auch nicht so gut werden. glaube zum Beispiel auch, es ist ein Spiel, Schottland, Tschechien kann mit Sicherheit auch mehr bringen, als man sich vielleicht anfangs letztendlich vorstellen würde, wahrscheinlich, nehme ich an.
Ja, definitiv. Und die Stimmung wird sicherlich auch bombastisch sein. Abschließend zu der Gruppe habe ich noch eine Frage rausgesucht, auch wenn Trent Alexander-Arnold jetzt bei England verletzt nicht dabei sein wird. Würde ich gerne von euch wissen, was denn das größte Hobby von Alexander-Arnold neben dem Fußball ist?
Wenn eine Frage schon kommt, dann kann es wahrscheinlich nicht irgendwie Golfen oder Playstation spielen sein. Ich würde jetzt einfach mal auf Angeln tippen.
Falsch, also wenig Bewegung, um es vorsichtig auszudrücken. Ist zwar Angeln auch, aber noch weniger Bewegung.
Schach.
Ja, 100 Punkte, Fabi. Hast du gegoogelt?
Nee, ich bin top vorbereitet.
Hervorragend, ja. Er hat ja unter anderem 2018 schon ein Showmatch gegen den Schachweltmeister Magnus Carlsen bestritten und hat zwar allerdings in 17 Zügen verloren, aber Schach ist das große Hobby von Trent Alexander-Arnold. Also spannend, was man so in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft noch so alles erfährt.
Kommen wir jetzt zum eigentlichen Highlight?
Ja, das Highlight kommt ja immer, das Beste kommt ja quasi immer zum Schluss. Und in der Abschlussgruppe F tummeln sich, glaube ich, drei potenzielle Finalisten, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich denke mit Frankreich, Portugal und natürlich auch unserer deutschen Nationalmannschaft haben wir drei Teams in der Gruppe, die alle ein Wörtchen um den Titel mitreden, oder?
Ja, also in erster Linie hat Sören und ich haben es dir natürlich einfach gemacht bei der Vorbereitung, dass wir dir am Ende auch noch die Gruppe F gegeben haben, weil da gibt es am meisten zu besprechen und gleichzeitig auch, glaube ich, ist die Gruppe am einfachsten, aber auch am spannendsten.
Genau, und weil es da so viel zu besprechen gibt, fangen wir direkt mal an. In der Gruppe würde ich mit meinem persönlichen Gruppenfavoriten und auch Favoriten auf den Europameisterschaftstitel anfangen. Nein, es ist nicht Deutschland, es ist Frankreich.
Ja.
Die Franzosen in der Quali mit 25 Punkten ganz entspannt durchmarschiert. Mit dem einen Ausrutscher hatten sie, mit einer Niederlage in der Türkei und einem Unentschieden im Rückspiel. Also die Türken haben den Franzosen nicht so gelegen. Allerdings jetzt auch die letzten beiden Vorbereitungsspiele ganz souverän absolviert gegen Wales und gegen Bulgarien, jeweils 3-0. Ich meine, jeder, der sich den Kader mal durchliest, hatte eigentlich Bock, mit der Mannschaft auf der Playstation zu spielen, hatte Pogba, glaube ich, jetzt vor kurzem im Interview gesagt. Also wer sich den Kader durchliest, der kommt ja wirklich ins Schwärmen. Das fängt hinten in der Abwehr und im Tor an, geht übers Mittelfeld und den Sturm. Also die Franzosen haben eine bombastische Mannschaft mit grandiosen Einzelspielern. Didier Deschamps hat da wirklich die Qual der Wahl, wen er aufstellt beim ersten Spiel gegen die deutsche Mannschaft. Wer ist denn eurer Meinung nach der absolute Führungsspieler in der Mannschaft? Da gibt es so zwei, drei Spieler, die schon seit Jahren da mehr oder weniger das Sagen in der Mannschaft haben. Ich würde mal eure Tipps, ihr habt drei Namen, müsst ihr mir mal nennen.
Sören, du kannst gerne
anfangen. Ja, schwierige Frage. Also wer da so als Führungsspieler rausstechen könnte, ja, vielleicht Olivier Giroud.
Ja, kannst weitermachen. Mach mal weiter.
Ja, Olivier Giroud, Paul Pogba, weiß nicht, ob er jetzt die Attitüde als Führungsspieler hat, aber würde ich schon sagen. Und Hugo Lloris.
Bei dir aus, Fabi?
Ich weiß nicht, ob wir über Führungsspieler oder Schlüsselspieler
die rein für das Interne in der Mannschaft allgemein vom Standing her, die da das Sagen haben.
Ja gut, ich glaube, dann geht es ganz hinten los mit Hugo Lloris, der mit Sicherheit einer ist, der da ganz vorne mit dabei ist und die Kabine mitordnet, dann glaube ich, dass es halt dann einfach auch so ist, dass die Älteren letztendlich da auch mit Sagen haben. Und dann wird mit Sicherheit auch jemand wie Paul Pogba oder Raphael Varane, der mit Sicherheit auch für mich sowieso immer sehr besonnen rüberkommt, mit Sicherheit die Redelsführer in der Kabine sein. Was aber nicht gleichbedeutend mit den Schlüsselspielern ist, die ich in der
Ja, aber habt ihr soweit beide eigentlich ganz gut eingeschätzt. Also Hugo Lloris hinten im Tor, ein totaler Ruhepol, auch total angesehen in der Kabine. Und ihm hinzu gesellen sich dann noch auch, wie schon erwähnt, Raphael Varane und Paul Pogba. Dazu kommt allerdings auch noch in der Offensive, wohl auch ein sehr großes Standing in der Mannschaft hat, Antoine Griezmann. Den haben wir vorne vergessen. Also das sind so die Spieler, die wirklich in der Kabine das Sagen haben und auch für die Ordnung dort sorgen. Gut, kommen wir, also man muss es einfach mal sich vor Augen halten, die Franzosen, da steckt wirklich jeder zurück, alles wird dem mannschaftlichen Erfolg untergeordnet, keine Starallüren, wie man es von zum Beispiel Pogba bei Manchester noch die letzten Jahre kannte, keiner macht irgendwelche Faxen, also da muss man Didier Deschamps schon ein Riesenkompliment machen, was er da in den letzten Jahren aufgebaut hat in der Mannschaft, da läuft jeder für jeden, macht die unnötigen Meter auch mal und wir fangen einfach mal hinten in der Abwehr an. Auf den Außenverteidigerpositionen sind gesetzt vom deutschen Meister Bayern München Lucas Hernandez auf der linken Seite und Benjamin Pavard auf der rechten Seite. Und im Zentrum spielen Raphael Varane und Kimpembe von PSG. Da gibt es so im Großen und Ganzen keine großen Alternativen, die sich da aufdrängen. Gerade auf den Außenpositionen haben die Franzosen, was die rechte Seite für den Ersatz von Benjamin Pavard angeht. Also das ist, wenn man so nach dem Haar in der Suppe sucht, eigentlich so mit die einzige Position, wo die Franzosen vielleicht ein bisschen schwächer besetzt sind. Da wäre der Ersatz von Lyon, Léo Dubois. Aber ich denke, das Mittelfeld saugt vorher schon einiges ab, fängt einige Bälle ab. Da haben wir mit Paul Pogba und einem unserer absoluten Lieblingsspieler, glaube ich, von uns dreien, mit Conte, ein super besetztes defensives Mittelfeld, wo man schon als offensiver Anläufer schon seine Probleme gegen die beiden hat. Ich weiß ja nicht, Pogba und Conte tun, glaube ich, jeder Mannschaft gut, gerade ein Conte, der mucksmäuschenstill ist auf dem Platz, läuft, überall ist, egal wo man hinguckt, ist er schon wieder da. Also solche Spieler liebt, glaube ich, jeder Trainer, oder?
Mir fällt schwer, noch irgendwas zu sagen, weil das war ein Loblied, eine eigentlich schon fast Ehrung des Europameisters, was du jetzt da über die Franzosen alles erzählt hast. Reden wir noch über die anderen Gegner in der Gruppe oder ist Frankreich jetzt dein Europameister?
Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur, du hast ja gerade angesprochen, du wolltest ja zu den Schlüsselspielern, deswegen hatte ich unter anderem mal Conte ein bisschen hervorgehoben bezüglich Schlüsselspielern, deswegen.
Weil das war die ganze Mannschaft, Tobi, aber ist gut, nee, ich sehe ja Frankreich auch ähnlich stark wie du. Die Schlüsselspieler, die ergeben sich von selbst, also die sind alle auf Weltklasse Niveau. Gebe ich dir ja auch wirklich recht. Ich bin mal gespannt, was du gleich über die deutsche Mannschaft oder auch über die Portugiesen erzählst, weil das, deine Worte über Frankreich, die waren, oder eigentlich dürften dir alle Superlative jetzt ausgegangen sein, weil die hast du jetzt für die Franzosen verwendet. Ich bin gespannt, was wir
über die Deutschen... Ja, ich bin ja noch nicht fertig, ich bin ja noch nicht in der Offensive, noch nicht fertig mit der Offensivabteilung, da habe ich ja noch gar nicht angefangen. Deswegen habe ich da noch ein bisschen Luft nach oben. Nein, aber um es abzuschließen, sind wir uns ja alle einig, die Franzosen mit der Mannschaft, mit den Spielern, die auch dann noch, also machen wir erstmal weiter, die eigentliche Startformation mit der Dreierkette davor, vor den beiden, Kylian Mbappé, brauchen wir nicht viel drüber reden, kennen wir alle, Granatenspieler, wird wahrscheinlich auch wieder einer der Spieler des Turniers werden. Ihm hinzugesellen sich Antoine Griezmann und die einzige Position, die links ein bisschen noch fraglich ist, Didier Deschamps hat das letzte Spiel ein bisschen getestet zwischen Rabiot und Tolisso auf der linken Seite und vorne hängt es davon ab, ob die Blessur, die sich Karim Benzema im letzten Testspiel zugezogen hat, schlimm oder nicht so schlimm ist. Also wird wahrscheinlich Karim Benzema vorne im Sturm spielen und das wäre dann erstmal nur die erste Elf und was die Franzosen dann, wenn es da mal schlecht läuft, noch von der Bank bringen können, Kingsley Coman, dann haben wir Ousmane Dembélé auf der von Barcelona, Olivier Giroud, also quasi fast zwei gleich starke Mannschaften können die Franzosen stellen. Also, aber geht da mit mir mit als Erster durch die Franzosen oder habt ihr da eventuell noch, seid ihr da anderer Meinung?
Ja, ich traue mich ja gar nicht mehr, dir jetzt zu widersprechen. Ich halte aber jetzt einfach mal dagegen, weil ich glaube, dass es Frankreich unbestritten von dem Kader und von der Qualität her die Mannschaft ist, die in der Breite die meiste Qualität mit sich bringt. Ich glaube aber trotzdem, dass es darauf ankommt, wie die Franzosen ins Turnier starten, und sie starten gegen eine sehr, sehr starke deutsche Mannschaft auch ins Turnier. Und ich glaube, so einfach wie jetzt auf dem Papier wird es für die Franzosen nicht werden. Und wie es bei so einer EM ist, wenn du ins Turnier vielleicht nicht so gut startest, nicht mit einem Sieg, dann wird es im zweiten Spiel auch schon, der Druck wird höher. Und ich glaube, um einfach mal dagegen zu halten, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der deutschen Mannschaft in den Gruppen.
Sören, wie siehst du es?
Nee, ich würde schon sagen, dass Frankreich klarer Favorit ist. Und dahinter streiten sich dann Portugal und Deutschland. Also deshalb würde ich Fabi auch, auf die deutsche Mannschaft kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen, aber auch ein bisschen widersprechen. Also ich habe noch keine starke deutsche Mannschaft gesehen. Oder weiß ich nicht, das Lettland-Spiel sollten wir sicherlich mal außen vor lassen. Das hat ja mit Qualität nicht so viel zu tun, der Gegner. Aber ich sehe schon, dass wir, also die deutsche Mannschaft, sich mit Portugal um den zweiten Platz streiten muss.
Ja, da gehe ich auch so mit, und deswegen würde ich jetzt direkt gerne auf die Portugiesen eingehen, die als Mannschaft trotz Platz 2 in der Qualifikation als Mannschaft, als Team noch gefestigter wirken als die letzten Jahre. Als wir im Titelgewinn vor 5 Jahren, 2016, wo wir uns alle noch an die Szenen erinnern, wo Cristiano Ronaldo mehr oder weniger den Coach gegeben hat. Von damals die Offensivkünstler, die uns alle so viel Freude bereitet haben, Nani, Quaresma, wir erinnern uns an die Außenrisspässe von ihm, die sind leider nicht mehr mit dabei. Allerdings gleicht ja mittlerweile die portugiesische Mannschaft schon mehr oder weniger einer Premier League-Auswahl. Wenn man da mal den einen oder anderen Spieler hervorheben will, denken wir alle mal an Bruno Fernandes von Manchester United, der eine grandiose Saison dort gespielt hat. Der hat in 37 Spielen 18 Tore, 11 Assists, war Dritter der Torschützenliste in England, hat eingeschlagen wie eine Granate in Manchester. Also auf den können wir uns auf jeden Fall freuen in der Offensive. Aber dann haben wir auch noch den Premier League Spieler des Jahres, ein Verteidiger mit Ruben Dias, der auf jeden Fall Manchester City dieses Jahr auch den einen oder anderen Punkt hinten noch gerettet hat. Ein super Verteidiger, ein ruhiges Aufbauspiel, sehr, sehr zweikampfstark, kopfballstark. Also dort haben die Portugiesen hinten, wenn man da mal auf unseren, den kennen wir glaube ich auch noch alle ziemlich gut, mit mittlerweile 35 Jahren, nee, stimmt gar nicht, mit 38 Jahren, Pepe, spielt immer noch, wird wahrscheinlich sein allerletztes Turnier jetzt sein. In der Verteidigung hätten wir dann quasi Pepe und Ruben Dias im Zentrum. Und auf den Außenverteidigerpositionen haben wir den aus Dortmund bekannten Rafael Guerreiro, der ja auch einen ziemlichen Offensivdrang hat. Und auf der linken Seite entweder Nelson Semedo oder Cancelo. Da wird man dann mal schauen, für wen sich der Trainer entscheidet. Und im Tor haben wir von Wolverhampton aus der Premier League Rui Patricio. Auch eine starke Saison gespielt. War, glaube ich, mit über 70% abgewehrten Schüssen auch einer der sehr guten Torhüter in der Premier League. Von daher die Verteidigung der Put.
Aber jetzt mal, weil eine Frage stellen wir jetzt, die Portugiesen plötzlich auch noch über die unsere deutsche Mannschaft von der Qualität her, so wie sich das anhört, kommen wir auch bei den Portugiesen nicht mehr aus dem Schwärmen raus, und langsam glaube ich, gehen wir in die falsche Richtung, weil ich glaube, wir machen uns dann schon viel, viel schlechter, als wir eigentlich sind.
Nein, zu den Deutschen kommen wir ja gleich auch noch. Und da ist ja auch längst nicht alles schlecht, wie es auch gerade vor Monaten noch überall in der Presse geschrieben wurde. Nur ich finde persönlich, finde ich die Portugiesen als Mannschaft jetzt auch nicht schlecht. Also verstehe mich da jetzt nicht falsch. Das soll jetzt kein Geschwärm für die Portugiesen sein, um Gottes Willen. Aber die haben schon ein paar sehr gute Kicker, die wir auf jeden Fall auch in der Mannschaft haben.
Ja, aber ich könnte jetzt genauso gut, könnte ich ja jetzt auch anfangen, den deutschen Kader runterzulesen und zu sagen, oh, wir haben mit Manuel Neuer den besten Torhüter der Welt, wir haben mit Mats Hummels einen der Top 3, 4, 5 Innenverteidiger der Welt, wir haben mit Leon Goretzka einen der besten Box-to-Box-Spieler, die es im Moment im europäischen Fußball gibt. Wir haben mit der Joshua Kimmich einen der besten Sechser, die es momentan im Weltfußball gibt und. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, wir müssen schon aufpassen, dass wir die Portugiesen jetzt nicht in den Regal reinstellen, wo wir Deutschen uns nicht mal auf Zehenspitzen strecken können und hinkommen, sondern ich glaube, meines Erachtens zumindest, also ihr könnt mich gern korrigieren, wenn ich falsch bin. Abgesehen davon war Portugal übrigens immer eine Mannschaft, die uns sehr gelegen hat bei Turnieren. Wenn es jemand von euch weiß, ich bin der Meinung, dass wir gegen die Portugiesen in den letzten Turnieren, würde ich immer behaupten, gut ausgesehen haben. Richtig?
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, dass sich die Zeiten komplett geändert haben und ich glaube, wir nicht mehr dieses Mindset haben, um klar zu sagen, ja, Portugal.
Also aber jetzt, wenn wir jetzt, dann lass uns doch mal jetzt so ein bisschen in den 1-1-Vergleich gehen. Ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass ein 38-jähriger Pepe in Verbindung mit Ruben Dias, der eine Bombensaison in der Premier League gespielt hat, von der Innenverteidigung her besser ist als das, was wir auf den Platz bringen können. Wir haben mit Antonio Rüdiger einen Champions League-Sieger, wir haben mit Mats Hummels einen gestandenen, international Top-Klasse-Mann, der in der Innenverteidigung spielen kann. Wir haben die Alternativen, die Portugiesen meines Erachtens in der Qualität nicht haben, mit einem Matthias Ginter beispielsweise oder im Zweifel auch einem Niklas Süle, der von der Zweikampfstärke her und von der Schnelligkeit her mit Sicherheit besser ist als das. Die Alternative von Portugal.
Ich wäre jetzt Fonte, auch noch auf die, um mich ein bisschen 36, auszubremsen, ich wäre jetzt auch auf die Problemzonen der Portugiesen gerade hinten in der Verteidigung jetzt eingegangen, da hast du schon angesprochen, mit Pepe und auch mit Fonte, der auch, wie du schon sagst, 35 ist, die sind wirklich in die Jahre gekommen, die Grundgeschwindigkeit ist nicht mehr da, die Sprintgeschwindigkeit ist nicht mehr da, also die werden definitiv ihre Probleme gerade gegen die Franzosen und auch gegen die deutsche Mannschaft bekommen, wenn sie in 1-gegen-1-Situationen kommen, wo es um die Sprintgeschwindigkeit geht, da ist mit Erfahrung dann auch nicht mehr so viel wegzumachen. Also von daher, um Gottes Willen will ich die Verteidigung nicht in den Himmel loben. Es ist eine gute Verteidigung, aber auf jeden Fall nicht Weltklasse.
Dann können wir gerne im Mittelfeld weitermachen, weil ich habe vorher versucht schon mal zu vergleichen, aber ich sehe dann bei uns beispielsweise in der Zentrale noch einen Ilkay Gündogan, einen Toni Kroos, einen Kai Havertz, der ein Champions-League-Finale entschieden hat. Ganz ehrlich, das sind für mich alles Argumente, warum die deutsche Mannschaft qualitativ besser ist als die portugiesische Mannschaft.
Ja, aber es ist...
Ich kann mir jetzt einfach erklären, warum das von eurer Sicht aus anders ist.
Ja, aber es ist doch die Frage des Systems, oder? Das ist doch die Frage. Wo spielen die Spieler? Und wenn ich sehe, dass Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger höchstwahrscheinlich spielen wird und eben nicht auf der 6, dann verschiebt sich das ja schon. Und dann kannst du eben diesen 1-zu-1-Vergleich zwar machen, aber entscheidend ist ja, wo die Spieler in diesem System spielen. Das ist ja die Frage.
Dann muss ich dich jetzt aber unterbrechen, weil dann habe ich mit Joshua Kimmich immer noch einen... Weil er eben so vielseitig und auch in der Vergangenheit das schon mal gespielt hat, eben einen Rechtsverteidiger geben kann, den wahrscheinlich in der Qualität nicht viele andere Mannschaften in ihrem Kader haben. Und, was dann der entscheidende Unterschied ist, dann habe ich im Zentrum die Möglichkeit, den Ilkay Gündogan aufzustellen. Ich kann den Toni Kroos spielen lassen. vielleicht kann ich sogar, Tobi, letzte Woche wolltest du mir noch einreden, dass Emre Can ein Mentalitätsspieler ist. Den gibt es auch noch im Kader. Also ich glaube, da sind unsere Möglichkeiten viel, viel höher als das, was Portugal auf den Platz bringen kann. Und auch von der Qualität her ist das
in der Breite, ja, auf jeden Fall. In der Breite bin ich auf jeden Fall auch voll bei dir. Also da haben wir, was wir von der Bank bringen können, viel, viel mehr Optionen als die Portugiesen. Aber lass mich die Portugiesen noch abschließen, damit wir dann nach zur deutschen Mannschaft kommen können. Nach vorne hin werden die Portugiesen dann mit zwei Defensivspielern, haben wir vor der Abwehr mit Oliveira und Pereira, die gute internationale Klasse haben. Oliveira spielt momentan in Porto. Ist da mit seinem Defensivverhalten ganz grundsolide. Pereira in Paris hat nicht so viel Spielpraxis dieses Jahr gehabt, war viel verletzt. Da wird man sehen, wie er sich zurechtfindet. Und nach vorne hin haben wir dann die offensive Dreierreihe mit dem Wunderkind João Felix, gerade mit Atletico Meister geworden. Auf der linken Seite aus Liverpool Thiago Jota, der in 19 Spielen 9 Tore geschossen hat nach seiner Verletzung. Das ging auch wieder steil bergauf. Und auf der rechten Seite, wie schon erwähnt, Bruno Fernandes, der für alle Standards mit Cristiano Ronaldo zusammen zuständig sein wird. Und halt auch angesprochen, Cristiano Ronaldo vorne in der Spitze. Und das wäre quasi die erste Elf, mit der Portugal ins Rennen gehen würde. Und ja, also die Portugiesen werden in der Gruppe sich mit der, also es ist tagesformabhängig, wir wissen, wie so ein Turnier laufen kann, kann alles passieren, aber die Deutschen werden wahrscheinlich als Gruppenzweiter durchgehen, knapp vor den Portugiesen. Dann können wir jetzt zur deutschen Mannschaft kommen, nachdem wir uns da ja gerade schon so schön drüber unterhalten haben. Was habt ihr denn allgemein für ein Gefühl bei der deutschen Mannschaft, von der Grundstimmung her? Tendenzmäßig. Turniermannschaft Deutschland?
Ja, Sören, ich glaube, du kannst anfangen, um uns
zu bremsen. Ich wollte schon sagen, du hast ja schon angefangen, die Deutschen, die Qualitäten zu loben. Aber ja, vom Gefühl her, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie weit es gehen kann, ob wir überhaupt Gruppenzweiter werden. Ja, möchte ich auch ein bisschen in Frage stellen. Ich kann mich auch noch nicht damit anfreunden, mit diesem System, mit dieser Dreierkette. Ich habe immer so das Gefühl, dass wir unsere Qualität, die wir haben, einfach dadurch verschenken. Ich weiß nicht, Fabi, du wirst das wahrscheinlich anders sehen, aber ich finde, dass wir in einem 4-2-3-1 wesentlich besser sind und damit auch mehr weiterkommen auch in diesem Turnier, als eben mit dieser Dreierkette. Ich halte überhaupt nichts von.
Also ich glaube, tatsächlich, um es vorwegzunehmen, ich glaube, dass wir eine ganz wesentliche Rolle bei dieser Europameisterschaft spielen können. Es kommt viel darauf an, wie wir am Dienstag nächste Woche gegen die Franzosen starten. Ich glaube, vom Kader her, von der Qualität, die wir individuell im Kader haben, brauchen wir uns vor keiner Nation verstecken, auch nicht vor den Franzosen, weil die Franzosen vielleicht punktuell auf der einen oder anderen Position besser besetzt sind, wir aber in der Breite mindestens mithalten können. Ob es letztendlich die Dreierkette wird, wissen wir alle nicht. Löw war immer jemand, der uns auch mal überraschen konnte. Und ich gehe so weit, dass ich sage, dass die deutsche Mannschaft mindestens unter die letzten vier.
Aber lass uns dann direkt mal ein bisschen in die Taktik, ihr habt es beide gerade angesprochen, bezüglich Dreier- oder Vierer- oder Fünferkette ein bisschen eingehen. Also mit Mats Hummels in der Mitte, glaube ich, sind wir alle soweit, gehen wir alle mit. Und Antonio Rüdiger stellen wir ihm auch noch zur Seite. Und Matthias Ginter noch, würde ich sagen, als Dreierkette. Und dann ist es ja ganz interessant zu sehen, dass er davor quasi die Viererkette setzt, wo er rechts Joshua Kimmich setzt und links Robin Gosens. Die ja zum Beispiel, wenn wir gerade gegen die schnellen Franzosen spielen, dass die beiden sich dann jeweils wieder zurückfallen lassen und dann hätten wir ja unsere Fünferkette, was ja gegen die Franzosen, wenn wir tief stehen, gar nicht so verkehrt wäre, oder? Vom Grundgedanke her.
Ja, es ist ja fußballtaktisch das Normalste der Welt. Also wenn du mit einer Dreierkette spielst, das ist in der Regel in der Rückwärtsbewegung fast zur Fünferkette wird, ist normal, dass du dann versuchst, die Positionen so zu bedecken, dass du jemanden hast, der defensiv auch Stabilität bringt, ist auch logisch. Ob das dann Kimmich oder und Gosens werden oder jemand anderer, wird man dann letztendlich sehen. Aber ja, das wurde
Aber
so
gehen wir ja dann, also sind wir der Meinung, dass in dem Sinne die Dreierkette auf jeden Fall die sinnvolle Variante wäre, als wenn er mit einer Viererkette spielen würde.
Nein,
wir
ich
kommen
bin
uns
für
ja
die
auch
Viererkette.
ja, ich meine, bevorzugt natürlich für die Viererkette, weil es einfach das System war, wo wir wahrscheinlich die besten Ergebnisse auch erzielt haben. Und das ist das, was wir wahrscheinlich auch gewohnt sind, ein Stück weit oder gewohnt waren, eine Zeit lang. Was ich nur ergänzend zu deiner Aufstellung, ob es Matthias Ginter wird, weiß ich nicht. Wir sind alle beim Training und so weiter nicht dabei. Ich glaube, dass Niklas Süle immerhin auch noch eine Chance haben könnte. Auch wenn ich, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, von ihm ein bisschen enttäuscht bin, aber ich gehe mal davon aus, dass der mit Sicherheit auch eine Option sein könnte auf der Position.
Interessant wird ja dann auch die Aufstellung im zentralen Mittelfeld sein. Da hat Joachim Löw die letzten Spiele auf Toni Kroos und Ilkay Gündogan gesetzt. Auch für euch die erste Wahl oder habt ihr da eine andere Idee?
Ja. Fabi macht
Also
durch.
ich habe eine andere Idee, weil ich ehrlicherweise, wenn Leon Goretzka fit wäre, hätte der bei mir einen Platz in der Mitte. Und in dem Fall würde ich Toni Kroos opfern, weil ich es einfach gern mal sehen würde oder sehen wollen würde, wie wir im Zentrum auch eine gewisse Dynamik einfach behalten mit Gündogan, der einfach für mich ein Stück weit agiler, beweglicher ist als Toni Kroos. Gleichzeitig aber auch das gleiche Füßchen besitzt, also vom Ballgefühl her. Und dann Leon Goretzka mit mit seiner Power und seinem Tempo dann als Spieler zwischen Box zu Box wäre so der Wunsch, oder die Wunschaufstellung, die ich wohl hätte. Letztendlich wird es wohl auf Kroos Gündogan hinauslaufen, weil Goretzka auch eben nicht fit ist, oder?
Sören, was war deine Meinung? Was würdest du sagen?
Ja, Fabi hat mir das so ein bisschen weggenommen. Also Toni Kroos, also klar, wenn Goretzka fit ist, hätte aus meiner Sicht Kroos auch keinen Platz mehr in der ersten Elf und dann hätte ich auch tatsächlich mit Goretzka und Gündogan
Ja,
gespielt.
vielleicht sehen wir das ja noch zum letzten Gruppenspiel oder dann eventuell im Achtelfinale. Schauen wir dann einfach mal. Und nach vorne hin hätten wir ja dann Thomas Müller, der auf jeden Fall gesetzt sein wird. So wie er die letzten Spiele auch gespielt hat, hat man, glaube ich, gesehen, dass der Nationalmannschaft mehr als gut tut. Und auf den Außenpositionen hätten wir ja dann noch, den hätten wir dann noch Serge Gnabry, beziehungsweise Serge Gnabry im Zentrum als Stürmer und Kai Havertz oder, also ich persönlich würde eher auf Timo Werner setzen.
Ja, ist schwierig. Also ich finde halt einfach bei Kai Havertz das Problem, was ich habe, ist halt, er hat meines Erachtens jetzt auch nicht die super Rückrunde gespielt, die man sich jetzt im Moment gerade ausmalt. Er hat ein richtig gutes Champions League-Finale gespielt, er hat das Tor geschossen. Die Frage ist halt einfach nur, in so einem Turnier ist es der Spieler, der dir auf der Position am meisten hilft. Und ich glaube einfach, da bin ich ein Stück weit mehr bei den Jungs, die da ein Stück weit etablierter sind. Das ist dann eben ein Timo Werner. Es kann aber auch mal sein, dass ein Leroy Sané vielleicht die Chance bekommen sollte, von Anfang an zu spielen. Thomas Müller wird gesetzt sein und vorne ist es für mich auch sehr Schnabri. Und die einzige offene Position ist dann eben auch, ist es Havertz, Werner oder Sané. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste als Trainer, ich würde es tatsächlich mit Sané probieren.
Ich schätze mal, Sören, du hast da ein bisschen eine andere Meinung.
Ja, ich glaube, gegen Frankreich werden wir defensiv stehen und auf unsere Möglichkeiten nach Ballverlusten setzen. Und deshalb ist Timo Werner da, glaube ich, der geeignetere als Kai Havertz. Werner bringt halt ein bisschen mehr Speed mit. Und auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass Werner eine klare 9 ist, Gegen Frankreich, glaube ich, macht es schon Sinn, wenn er auf dem Flügel spielen wird.
Ja, also wird es spannend sein, für was, welches System Joachim Löw sich entscheiden wird beim ersten Gruppenspiel. Kommen wir noch kurz zu Joachim Löw, der jetzt auch schon seit 15 Jahren im Amt ist. Vielleicht beschenkt ihn ja die Mannschaft zum Abschluss nochmal mit dem noch fehlenden Europameisterschaftstitel. Ich habe noch mal zwei Fragen an euch. Und zwar die erste wäre, könnt ihr mir die einzigen beiden Trainer nennen, die es bisher geschafft haben, Welt- und Europameister zu werden? Einer ist schon ziemlich lange her und der andere ist so um die 2000er-Wende gewesen.
Del Bosque von Spanien?
Das war, glaube ich, das Einfachere. Richtig, ja.
Und von Italien? Sacchi oder relativ früh noch, in den 90ern irgendwann?
Ich bin am Googeln. Nein, Spaß, ich weiß
es. Es war Helmut Schön. Der hat es schon mal einmal geschafft. 72, 74. So, und dann die letzte Frage. Schätzfrage. Schätz doch mal, wie viele Spieler unter Joachim Löw debütiert haben.
Zu viele? Ich sage 65.
Dann sage ich 66.
Und damit legt ihr beide sowas von daneben. Es sind sage und schreibe 113 Spieler in diesen 15 Jahren. Das ist eine Hausnummer. 12 Torhüter und waren unter anderem auch dabei.
12 Torhüter? Wie kommt denn Neuer auf 100 Länderspiele?
Ja, wahrscheinlich haben sie auch nur, wie auch immer. Da waren ja zig verschiedene Testspiele mal bei. Ja, kommt alles dann zusammen.
Ja, also Tobi, für dich sozusagen, Frankreich wird Europameister, für Sören Frankreich.
Und Italien? Nee, ich bin bei Italien als Europameister.
Okay, dann bin ich der Einzige, der hier die deutsche Flagge.
Ja, das war ja schon mal eine schöne Einschätzung. Dann werden wir uns alle freuen auf den Freitag.
Halt, stopp, hier habe ich jetzt tatsächlich Deutschland als Europameister ergibt.
Ja, das kannst du auch nicht mehr rückgängig machen.
Die Tipico-Wette kannst du dann auch noch platzieren bis Freitag oder beziehungsweise, ja doch, bis Freitag hast du Zeit. Die Quoten sind, glaube ich, auch ganz gut für die deutsche Nationalmannschaft. Und
wann sprechen wir uns denn das nächste Mal?
Wollen wir uns nach dem Deutschlandspiel am besten mal nochmal zusammensetzen und nach dem ersten Spiel auf?
Oh ja, ich bitte darum, denn kann man euch den Frankreich-Wind aus den Segeln vielleicht sogar nehmen und vielleicht wird es eine Lobpreisung meiner Einschätzung bezüglich dem deutschen Team.
Sehr schön. Das war dann die erste Folge von Anpfiff 15:30. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns dann wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag in der nächsten Woche. Bis dahin.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.